Hallo und herzlich willkommen zur Folge 85 von Happy Bootstrapping. Ich bin aktuell im Urlaub, die Folge gibt's natürlich trotzdem, wie versprochen. Ob das nächste Woche so klappt, schauen wir mal. Aber wie immer gebe ich mein Bestes. So, in der heutigen Folge habe ich zum zweiten Mal mit dem Arvid Kahl gesprochen. Der Arvid war schon mal zu Gast in Folge 9, das müsste irgendwie Anfang 23 gewesen sein, also ist 1,5 Jahre her. Bei ihm ist in der Zwischenzeit viel passiert. Wenn dich interessiert, wo er eigentlich herkommt, was er ursprünglich gemacht hat, dann hör dir unbedingt die Folge 9 vor dieser Folge an. Ansonsten gibt es ein kleines Fazit am Anfang vom Arvid zu der vorherigen Geschichte und seinen Erfolgen. Ja, wir haben jetzt in der heutigen Folge darüber gesprochen, wie er von seinen vielen Content-Themen wieder dazu kam, neue SaaS-Projekte zu bauen. Da hat er 1, 2, 3 probiert und das, was er aktuell macht, ist Podscan FM. Da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Auch über den Einfluss von AI und KI auf die Arbeit als Softwareentwickler. Wir haben auch über das Investment des Calm Company Fund in sein aktuelles Unternehmen gesprochen. Wir haben über die Herausforderung Bootstrapping und ist es noch Bootstrapping gesprochen, über tägliche Routinen, darüber, wie er Twitter heute nutzt und wie er die Plattform generell sieht. Ja, und über ganz, ganz viele andere Themen, unter anderem auch, wie er all diese Themen, die er macht, unter einen Hut bekommt. Falls es die erste Folge ist, die du von Happy Bootstrapping hörst, das kann ja sein, dann schau dir mal die 84 vorherigen an. Es gab wirklich sehr viele interessante Gäste hier mit ganz vielen unterschiedlichen Themen und wirklich super spannend. Ja, und auch das Gespräch mit Arvid ist mal wieder ein bisschen länger geworden, knapp 90 Minuten. Wenn dich Themen nicht interessieren, dafür sind die Shownotes da, um ein Kapitel zu überspringen, das vielleicht ja für dich nicht so interessant ist. So, und jetzt geht's aber direkt rein ins Gespräch mit Arvid und mir. Viel Spaß! Hallo Arvid und schön, dass du wieder da bist bei Happy Bootstrapping.
Ja, aber gerne doch. Mensch, das ist ja schon eine ganze Weile her, oder? Dass wir uns ja letztmalig unterhalten haben.
Ich habe nachgeschaut, ja, wir haben Folge 9 damals veröffentlicht, am 7. Februar 23, also 1,5 Jahre fast her. Wir haben jetzt heute den 31. Juli, die Aufnahme kommt ein bisschen später. Bei mir ist 20.30 Uhr und 34 Grad hat es heute gehabt. Wie sieht es bei dir aus?
Also wir haben nicht 34 Grad, aber wir haben, glaube ich, 28 oder 29. Ist nicht wirklich anders. Ist genauso warm. Und hier in Kanada, wo es gerade 14.44 Uhr ist, also ja, paar Stunden eher als bei dir, da ist, wir sind so in der Seenplatte, bei den 5 großen Seen sind wir genau dazwischen. Und da kommt hier so eine richtig schöne, schwüle Luft immer durch. Also wenn es hier warm wird, dann drückt das. Also ich gehe heute nicht raus. Das ist so maximal morgens mit dem Hund, aber das war's dann auch schon.
Man muss nicht baden, weil man nimmt einen Schweißbad sozusagen.
Ja. Man ist permanent am Baden hier.
Ja, ich verstehe. Ja, ey, für die, wo dich nicht kennen, vielleicht kannst du mal einen groben Abriss geben aus deinen, ich verlinke auf jeden Fall die letzte Folge und die ist sehr zu empfehlen, weil da haben wir ganz viel über deine Story gesprochen. Aber wo kommst du denn her? Was machst du denn alles?
Also ich komme aus Dresden ursprünglich. Vielleicht ist das der wichtigste Punkt da. Nee, aber ich bin Softwareentwickler immer schon gewesen, also seit Kindesbein an interessiert an Software gewesen. Hab dann sehr viel über die Jugendzeit, Schulzeit hinaus Software gebastelt. Dann auch relativ schnell Informatik studiert. Wohlgemerkt studiert, nicht abgeschlossen. Wollen wir ganz wichtige Divergenz hier an dieser Stelle im Vergleich zu anderen Karrieren. Und wurde dann trotzdem relativ früh in meinem Leben rekrutiert in Silicon Valley. Hab dann angefangen, die ganze Software-as-a-Service-Welt kennenzulernen. Und dann später auch, nachdem ich dann wieder in Deutschland war, nach Berlin übergesiedelt, weil da ging es los, ne? So wie es auch heute noch ist, 2012, 2013. 14, 15, dann um die Zeit sehr viele eigene Projekte gestartet, angefangen zu bootstrappen, angefangen zu verstehen, dass Bootstrapping auch existiert, weil gerade um die Zeit war Berlin noch voll in der Hand von diesen Venture Capital Geschichten, wie es ja auch heute immer noch ist, aber man hat so ein bisschen mehr Pluralität, glaube ich, heute. Und dann irgendwann ging es für mich nach Hamburg für ein Projekt und dann habe ich dort einen Job gefunden und während dieses Jobs habe ich ein Projekt namens Feedback Panda gebaut, eigenes Software-as-a-Service-Projekt, was ich dann relativ schnell sehr, sehr groß habe wachsen lassen mit meiner Freundin zusammen gebastelt. Wir haben das dann 2019 verkauft für viel Geld, mehr darf ich nicht sagen. Und dann sind wir 2021 hier nach Kanada übergesiedelt. In der Zwischenzeit habe ich mir ein Medienimperium aufgebaut. Also Bücher geschrieben, Podcast angefangen, Newsletter, viel Twitter. und ich nenne es auch heute noch Twitter, ist mir doch egal, wie andere Leute das nennen, und sehr viel Präsenz in der Community, der Indie-Hacker und Software-Entrepreneur-Community, alles auf Englisch, also wenn ich plötzlich anfange nachzudenken und Wörter rück zu übersetzen heute, bitte ich das zu verzeihen, ich komme nicht mehr viel dazu, hier besonders in Kanada, Deutsch zu sprechen, also da fallen mir stellenweise besonders professionelle Begriffe nicht mehr original ein, das ist ganz komisch, aber ja, hab dann in der Zeit Medien viel gemacht, viel Podcast, und daraus sind dann auch weitere Softwareprojekte gewachsen, wie Permanent Link und Podline und Podscan. Das ist das most recent Project, in dem ich arbeite. Ja, und bastel halt viel. Jeden Tag ist irgendwie immer irgendwas los und habe immer noch viel, sehr viel mit der Community zu tun. Schreibe über Bootstrapping, schreibe über Entrepreneurship und Software-Business.
Man hat auf jeden Fall jetzt nicht gemerkt, dass du vielleicht länger kein Deutsch mehr gesprochen hast, aber wann hast du zuletzt Deutsch gesprochen dann?
Ui, ich glaube, das muss vor 2 Wochen gewesen sein. Ich mache halt auch ein bisschen Mentoring noch nebenher und Consulting halt auch. Und ab und an fällt dann einem auf, also einem der Consulting-Clients, dass er ja auch irgendwie Deutsch spricht. Also man kommt so zufällig an Österreicher oder an Schweizer oder an Deutsche, irgendwas, und dann fällt man dann relativ schnell in die Sprache zurück, aber kommt ganz selten vor. Ich halte mir meine Sprache ein bisschen warm, indem ich eigentlich jeden Tag, besonders zum Einschlafen, Walter Mörs Bücher als Audiobooks mir anhöre. Also das ist so ein bisschen die Methode, wie ich immer noch ein bisschen den Sprachgebrauch zumindest, ne, in der Wahrnehmung habe. Ist ganz krass. Also man verlernt das nicht unbedingt, aber man wird halt ein bisschen holprig, so in der Sprache.
Ich glaube, bei manchen Begriffen ist gar nicht schlecht, wenn man die nicht in Deutsch übersetzt. Ja, also vor allem in den technischen Bereichen. Ja. Und wie lange braucht man bei einem Walter Mörs Hörbuch, um einzuschlafen?
Oh, also das ist ganz schwer, weil wenn man ein Fan ist von Walter Mörs Hörbüchern, dann will man nicht einschlafen. Aber nee, also das geht relativ schnell, wenn man müde ist. Also für mich ist das eher so eine Ritualgeschichte. Weißt du, ich mache das an und ich weiß 15 Minuten danach, weil ich schlafe nicht einfach ein. Dafür ist mein Kopf zu sehr am Rotieren. Dann irgendwann ist die Stimme von Dirk Bach, Gott habe ihn selig, oder von Andreas Fröhlich, der die neueren Bücher liest, die ist dann irgendwann so einschläfernd, aber auf eine gute Art.
Ja, ja, verstehe ich. Also kann ich nicht bringen hier bei uns, wird nur gelesen und jeder für sich. Dann klappt es bei mir zurzeit aber auch ganz gut. Ich glaube, 3-4 Seiten schaffe ich und dann reicht es mir schon. Aber ich verstehe das auch, wenn man dann sich sowas anhört. Also ich kenne auch Leute, die hören, in Deutsch gibt es diesen, wie heißt der Einschlafen-Podcast, heißt der, glaube ich, sogar.
Oh ja.
Den so eine sehr ruhige Stimme, ganz leise und gleichmäßig Dinge erzählt. Also ja, wenn man dabei nicht schläft, weiß ich nicht, bei was
dann. Ja, genau. Naja, es gibt ja wahnsinnig viele so Gesundheitsprobleme, die man hat mit dem Einschlafen. Ne? Das kann ja alles Mögliche sein. Kann ja hormonell oder irgendwie so ein Serotoninproblem, Adrenalinproblem, alles Mögliche. Da ist es ganz gut, dass es zumindest Möglichkeiten gibt, wie man sich das antrainieren kann, damit zu arbeiten. Aber ich kann nur eins empfehlen, diese super strangen Kopfbänder, so diese wie heißt das, Bluetooth Headband oder so, die man sich so um den Kopf anlegen kann, so Schlafkopfhörer, die dann mit einem auf dem Kissen liegen, das hilft ungemein. Die haben dann auch manchmal so eine Augenklappenfunktion noch mit dazu, also da kann man auch ein bisschen die Helligkeit aus dem Schlafzimmer raushalten.
So wie Jordi LaForge, ja.
Genau,
so, wie es echt genau jetzt,
und wie so, ja, okay. So ähnlich.
Ja, plus aber ist das total. Okay, aber es sind nicht die Kopfhörer, die dann über den Ohrknochen das übertragen, schon direkt im Ohr?
Das sind schon noch Kopfhörer, aber das ist halt wie so ein Kopfband. Ne? Das liegt dann halt sehr, sehr an. Damit kann man sich auch auf die Seite legen, weil die sind halt so ein bisschen ihr, aber nur halb. Also wollen wir nicht zu tief in die Schlaftechnologie einsteigen, aber ich glaube, man muss sich gerade als Gründer, man muss sich schon irgendwie arrangieren mit dem Problem, dass der Kopf permanent am Laufen ist, dass da immer irgendwas los ist. Ich kann nicht unter die Dusche gehen, kann nicht duschen, ohne dass irgendwie irgendwelche Backend-Logik bei mir im Kopf angeht und ich drüber nachdenke, wie ich jetzt diese Datenbank-Sache optimieren kann. Das ist immer wieder da.
Ja, Dusche ist bei mir auch das Ding, wo mir die meisten Ideen kommen tatsächlich. Aber wenn du dann abends dir was einfällt, schreibst du das dann kurz auf? Hast du da was dran liegen oder diktierst es irgendwo hin?
Also ich habe mein Telefon immer nah dabei und ich habe Otter.ai, dieses Tool, und damit diktiere ich alles rein. Jeder Gedanke kommt da rein und irgendwann am nächsten Tag, dann hole ich es wieder raus. Unter der Dusche ist das ein bisschen problematisch. Ich will jetzt auch nicht unser Bad ausstatten mit so einer wasserignorierenden Schreibfolie oder so einem Blödsinn. Ich glaube, könnte man machen, wäre ein bisschen übertrieben. Ja. Ich behalte mir dann für die paar Minuten den Gedanken im Kopf und dann notiere ich es mir. Aber ich mache sehr viel mit Sprache. Also jede Woche mache ich ja eine Podcast-Episode. Das ist ja bei mir so mein normaler Lauf, ne, dass ich da eine irgendwie so eine halbe Stunde oder 15 Minuten einfach so ein bisschen aus meiner Lebensrealität Bild in Public mäßig berichte. Aber ich schreibe dafür schon ein Skript und dieses Skript wird geschrieben, indem ich einfach brainstorming-mäßig eine Stunde lang irgendwas eindiktiere und das dann danach zusammenfasse in eine schöne, durchorchestrierte Skriptnummer, die ich dann ablesen kann. Ich mache das nicht alles komplett aus dem Hirn. Das kommt aus dem Hirn, großer Text irgendwo rein, dann kommt ChatGPT nochmal drüber und sortiert das neu und dann schreibe ich da was draus und dann ist es mein Podcast. Also viel nehme ich einfach auf, brainstorming-technisch, so Flow of irgendwie Gedanken, die irgendwo hinfließen, und daraus mache ich dann meinen Content irgendwie für Twitter und für meinen Newsletter und den Podcast auch.
Ist ja wahnsinnig interessant, dass du den dann reindampfst und kleiner machst. In der Regel wird es ja eher aufgebläht. Quasi eher die andere Richtung, habe ich so bei vielen den Eindruck.
Ja, also das ist dann das Ding. Ich nutze AI-Tools wie ChatGPT oder wie Claude von Anthropic. Ich nutze die gerne wirklich nur als Werkzeuge, nie als Generatoren. Also das ist ja das, wo alle sich so total drüber freuen, dass man jetzt sagen kann, schreib mir 40 Tweets und dann kommen da 40 Tweets raus. Ja, das sind aber 40 Scheiß-Tweets. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also ich sehe gerade diese AI-Tools, das sind für mich, wie sagt man, Gaslighting-Tools, ne? die einen versuchen zu überzeugen, dass das, was die sagen, korrekt ist. Das ist ja so die Grundfunktion von einer LLM, von so einem Large Language Model, ist ja, dass es so tut, als würde es genau wissen, was es da gerade schreibt, weil das die höchstwahrscheinliche Antwort ist aus diesem ganzen AI-Blackbox-Hintergrundzeug. Ne? So verstehe ich das. Und das will ich nicht. Das will ich nicht, dass das, was ich schreibe, so klingt, als wäre es das höchstwahrscheinliche, was jemand wie ich schreiben würde. Das ist mir zu blöd. Dann nehme ich das lieber wirklich, um da zu reduzieren oder um so Alternativen zu finden. Das ist auch ein kleiner Schreibtipp. Also für alle, die hier viel schreiben, entweder für, was weiß ich, Twitter oder für Newsletter oder eben auch wirklich im Beruf, nutzt dieses AI-Zeug lieber, um euer Zeug zu kritisieren, als um es tatsächlich schreiben zu lassen. Immer wenn ich einen Artikel schreibe, werfe ich das einmal in ChatGPT und sag mir, so, du bist jemand, der findet mich total scheiße und der hasst alles, was ich schreibe, und du nennst mir jetzt die 5 größten Argumente gegen diesen Artikel. Und dann nennst du mir auch am besten genau, wie ich die entkräften kann. Dann geht er da durch, findet die einfachsten Angriffspunkte, und dann nimmt er sich dann gleich auch die Zeit, oder die AI, da eine Antwort zu schreiben, die ich da mit reinpacken kann. Also es ist adversariales Schreiben, würde man das glaube ich nennen. Ja. Dass die AI nicht als Generator, sondern als so eine Art Anti-Generator zu nutzen. Was sind die Argumente meiner Feinde in diesem Moment?
So ein bisschen dein Lektorat.
Genau, Lektorat, ja. Aber halt wirklich sehr schnell und unbezahlt. Außer diese $20 im Monat oder was auch immer das gerade kostet, muss ich da jetzt nicht jemanden 3-4 Tage dran sitzen lassen. Ja. Das geht relativ schnell. Und genau dafür nutze ich das eigentlich auch oft.
Ich glaube, gerade wenn man es als Generator nutzt, erkennt man häufig heute auch schon, dass es generiert wurde, und dann hast du auch nichts, was unique ist. Also gerade bei Tweets oder Newsletter oder sonstigen Themen ist es schon wichtig.
Ja, und nachweisbar, ne? Also du kannst ja durch mathematische Verfahren, also tatsächlich am Text selber feststellen, ob das AI generiert ist oder nicht. Eben genau, weil die AI ja das generiert, was am höchstwahrscheinlichsten ist, dass die Wort für Wort kommt ja immer das höchstwahrscheinlich nächste Wort, ne? Kannst du das ja feststellen, wie Perplexity ist ein Begriff da drin, und Burstiness ist auch ein Begriff. Wenn du diese Sachen feststellst für ein Textfragment, kannst du relativ einfach feststellen, naja, ist wahrscheinlich nicht von der Person geschrieben.
Jetzt sind wir schon direkt in der Technologiediskussion, die wollte ich eigentlich erst später haben, aber da habe ich jetzt eine Frage dazu. Ja, die auf Twitter liest man gerade viel und auch, glaube ich, auf LinkedIn und sowas, dass die Leute eher ChatGPT den Rücken kehren, weil Qualität ist nicht mehr gut, Qualität ist verglichen gerade mit Claude, du hast es erwähnt, eher schlecht oder schlechter. Ist es auch so dein Eindruck? Nutzt du nach wie vor beides, um eben 2 Lektorate zu haben?
Also ich bin tatsächlich in den letzten Wochen mehr auf die Anthropic-Modelle umgestiegen, einfach weil ich auch das Tooling drumherum ein bisschen besser ist. Also du hast generell das Problem, dass ChatGPT ein bisschen blöder geworden ist, glaube ich. Also die haben wahrscheinlich an dem Modell so rumgeschraubt, dass das so für alle Zwecke gut funktioniert. Also diese Generalisierung, die ja so ein Riesen-Cloud-Anbieter machen muss. Ja, sonst kannst du ja nicht den Weltmarkt erobern oder so. Der schlägt halt auf, ich sag mal so, unsere Spezialistenprobleme ein bisschen zurück. Also du kannst ja mit ChatGPT über alles reden und das ist ja ganz fantastisch. Und wenn du einfach ein paar Rezepte brauchst oder so, oder wenn du mal ein bisschen Klatsch und Tratsch über irgendwelche Leute haben möchtest, ganz fantastisches Tool. Aber wenn du halt ganz spezielle Coding-Probleme lösen willst oder irgendwie Kundenkaltakquise vorbereiten möchtest und spezielle Informationen aus dem Internet rausziehen und die in einem bestimmten Format anbringen willst, dann ist es halt nicht so gut mehr darin. Da waren die frühen Modelle ein bisschen besser. Und ich glaube, Claude ist da noch ein bisschen spezieller, also kann diese speziellen Tasks besser und ist für Entwickler halt wesentlich besser mit diesem Artefakt-Ding, was die da haben. Dass man halt spezielle Dateien, also es erzeugt faktisch Dateien für dich, die du ganz einfach hin und her kopieren kannst. Claude kann jetzt nicht aufs Internet zugreifen, aber ich glaube, das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Sache. Ja, es muss ja nicht immer alles connected sein und ist dann, ich für meine Begriffe zumindest, näher dran an dem, was ich will. So, aber ich nutze viel dieser AI-Tools auch relativ ambivalent im Coden selber, also in der IDE, die ich habe, das PHP Storm, was ich gerade nutze zum Programmieren, da ist ein AI-Assistant drin von den Herstellern, von den IntelliJ-Leuten, der sich verschiedener Modelle bedient. Da ist, glaube ich, der GitHub Copilot drin und ich weiß nicht, ob Cursor vielleicht noch mit drin rumspringt oder so. Mir auch egal. Code, der rauskommt, ist gut genug. Also ich bin da auch nicht wirklich irgendwie Fan einer und Gegner der anderen. Für mich sind das alles Werkzeuge. Die sind wie Messer in der Küche. Ja, manche schneiden besser, manche schneiden Fleisch besser, manche schneiden Gemüse besser. Nehme ich halt das, was gerade notwendig ist. Ich sehe aber, dass OpenAI eben, ich glaube, durch diesen, ja, wie sagt man, First-Mover-Disadvantage an der Stelle, ne, dass die halt die Größten am Anfang waren, dass die alles abdecken müssen, weil sonst irgendwelche kleinen Unternehmen wie halt die Mistral-Leute oder die Anthropic-Leute mit ihren Modellen kommen oder auch Meta mit ihrem Llama-Modell, was ich ja auch gerade bei mir im Business jetzt sehr viel nutze, also Llama 3.0, Llama 3.1, das sind ja ganz fantastische Modelle. Und die sind kostenlos, die kannst du auf deinem eigenen Rechner ausführen. Was brauche ich denn OpenAI dann noch? Ne? Also Podscan selber nutzt kein OpenAI. Das ist ein komplett AI-basiertes Tool, was aber null OpenAI-API nutzt. Also ich nutze OpenAI-Tools, aber halt nicht deren Plattformangebot.
Also, nutzt du dann für Claude und ChatGPT ein Frontend? Da gibt es ja ein paar. Gibt dann Open Source, glaube ich, Jan. Es gibt das von Tony Dean.
Ja, Typing Mind. Nee, nutze ich nicht. Da bin ich, glaube ich, einfach zu selten auch auf diesen Websites, das so zu benutzen. Ich glaube, dadurch, dass das integriert ist in meine Coding-Umgebung, dort nutze ich das halt mehrmals täglich, also mehrmals stündlich eigentlich, wenn ich arbeite. Aber wenn ich, ich sag mal so, ich versuche AI eigentlich zu vermeiden, weil ich möchte ja noch ich selber sein. Ne? Also in all dem, was ich schreibe und so, da kommt vielleicht eine kleine AI-Arbeitsschritt-Geschichte mit rein. Aber wenn dann einmal diese Condensation-Geschichte, wenn ich halt diese Stunde lang Brainstorming auf, was weiß ich, 10 Minuten Skript runtergebrochen habe, den Schritt macht AI für mich, aber danach nutze ich das nicht mehr. Also außer jetzt für dieses adversariale Schreiben, aber ich bin dann raus, dann nehme ich das raus und schreibe dann selber weiter, wie so ein Autor in den 90ern, ja, bevor da mit den Computern irgendwie was war. Da gehe ich an meine Schreibmaschine und versuche mich da rauszuhalten aus den anderen Sachen.
Hast du mal AI benutzt, um eine Podcast-Episode mit deiner Stimme komplett mit AI zu erzeugen? Einfach mal so, um noch zu probieren, was funktioniert?
Nee, also ich hab immer noch das Ziel, tatsächlich mal ein Interview mit mir selber zu führen. Also genau diese Geschichte mal mit meiner eigenen Stimme zu machen, wo ich meine AI interviewe und einfach ganz gnadenlos und kritisch versuche, die AI irgendwie aufs Glatteis zu führen. Aber nee, habe ich ja nicht gemacht. Ich habe eine 11 Labs Subscription. Also tatsächlich habe ich auch die Kapazität, das zu tun. Ich habe es halt nur einfach noch nicht gemacht. Ich sag mal so, wenn man 3 Softwareunternehmen und noch ein Medienbusiness und noch Consulting und noch Mentorship und so macht, irgendwann wird das dann mit der Zeit ein bisschen knapp. Ärgerlicherweise. Also das kommt aber noch. Da bin ich dran.
Mich hat's einfach interessiert, weil du dich ja jetzt viel mit Audio beschäftigst und eben mit dem Weg Audio zu Text. Ja. Ob du auch den Weg Text zu Audio mal probiert hast und dann wäre das ja naheliegend gewesen, deswegen.
Das wäre tatsächlich ein spannendes Experiment für Podscan selber. Und ich weiß, da kommen wir irgendwann im Gespräch noch hin. Bin ich aber auch gerade dran zu gucken, ob ich Voiceprints erzeugen kann. Also ob ich tatsächlich aus den Stimmen in den zigtausend, also 10.000, 30.000 Podcasts, die ich jeden Tag da analysiere, ob ich da Tools finde, die mir, ich sag mal so, ressourcenschonend und bezahlbar tatsächlich Stimmen-Beschreibungs-Voiceprints rauskriegen können. Also wo ich genau sagen kann, hey, hier ist der Typ, der redet gerade über verschiedene Podcasts hinweg. Also wie Fingerabdrücke, aber eben der Sprache. Und ich glaube, da gibt's tatsächlich Tools, die das können. Und da ist die spannende Frage natürlich, würde der bei einem AI-generierten Podcast erkennen, dass ich das bin? Oder würde der denken, naja, das ist er nicht. Klingt so ähnlich, aber ist jemand anders. Also da ist die spannende Frage, ob man so gut mit AI eine Stimme nachbilden kann, dass selbst die, ich sag mal so, auf die menschliche Stimme ausgerichteten Algorithmen für dieses Voice-Printing oder wie auch immer man das nennt, ob da ein Unterschied erkennbar ist oder nicht. Also ob wir am Deepfake schon so nah dran sind, dass es gar nicht mehr erkennbar ist. Bin ich am Experimentieren und ich habe da noch nichts Konkretes rausgekriegt, aber da bin ich dran. Also das finde ich super spannend, super interessantes Thema.
Machen wir dann in der Episode nächstes Jahr dann oder sowas mal schauen.
Ja, unsere beiden AIs machen dann die Episode.
Ja, genau, wir lassen uns gegenseitig da. Ja, und trinken Bier, das wäre schön. Ja, Feedback Panda, jetzt als wir gesprochen haben, war das ja schon verkauft und da gab es es noch und so weiter. Jetzt, und ich glaube, wir haben im Nachgespräch, haben kurz geschrieben, hey, das gibt's ja gar nicht mehr. Und dann war, glaube ich, auch kurz nach unserem Release, oder ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wurde es dicht gemacht.
Ja.
Damals hast du 2 Jahre gebraucht, es zu bauen. Jetzt ist es 5 Jahre her, glaube ich, dass ihr es verkauft habt. Ja. 1,5 Jahre ist unser Gespräch her. Also die 2 Jahre sind ja eigentlich wie im Flug vergangen. Ja. Dabei haben die dich wahnsinnig geprägt. Jetzt, wie geht's dir damit, dass es das heute nicht mehr gibt? Hast du es verfolgt?
Also ich habe es verfolgt, immer soweit ich konnte. Also sobald man sein Business verkauft, ist es ja weg. Ne? Und so, wenn man da nicht mehr dranhängt, wenn man da nicht irgendwie weiter eingebunden wird über, was weiß ich, ein Earnout oder irgendwelche Consulting-Geschichten, dann kriegt man da auch gar nichts mehr mit, außer dem, was man halt in der Öffentlichkeit findet. Aber ich habe da mal ein bisschen geguckt, man guckt halt so, ne? Man guckt, was haben sie gemacht, haben sie neue Features rausgebracht oder so, haben nicht viel getan. Und dann kam auch tatsächlich das Ende irgendwann, weil dadurch, dass wir haben zwar Amerikaner und was weiß ich, Briten und so bedient mit dem Tool, aber die haben alle für chinesische Firmen gearbeitet. Und dann kam in China halt dieser politische Ruck mit, wir wollen nicht mehr, dass Amerikaner bei uns die Kinder unterrichten, es sei denn, die sind im Land und wir haben halt irgendwie Kontrolle drüber. Damit ist der ganze Markt größtenteils weggebrochen. Auch die großen chinesischen Firmen mussten ihr Land verlassen. Die sind dann nach Taiwan oder nach in die Philippinen oder nach Japan gegangen, um dort zu gucken, da können wir vielleicht hier noch irgendwie was machen, wo uns nicht die Politik das wegnimmt. Aber diesen ist halt alles eingebrochen. Unsere Kundschaft ist, oder die Kundschaft von Feedback Panda ist komplett weggebrochen. Und damit ist das Unternehmen auch für den Private Equity Laden, der das betrieben hat, nicht mehr interessant gewesen. Da haben sie einfach abgeschaltet. Was natürlich, naja, ist ein Risiko für jedes Business. Und für uns, ja, war uns ja egal. Wir hatten es ja kurz paar Jahre vorher verkauft. Aber das Schlimme war, als dann die Domain nicht mehr weiterbezahlt wurde und die Domain aufgegeben haben und dann irgend so ein Gambling-Unternehmen sich da auf feedbackpanda.com nicht hingehen, irgend so eine Scamming-Seite aufgesetzt hat oder so. Also das hat schon ein bisschen hart getroffen, dass dann das Ding, wo man sich auch viel mit identifiziert hat, dann plötzlich komplett wertlos geworden ist für den anderen und dann einfach irgendwie so ein Domain-Rating-Rest für jemand war, wo dann so Aasgeier sich da ihre blöde Gambling-Seite hingesetzt haben. Das war hart. Aber ganz ehrlich, für mich, verkauft war verkauft. Damit habe ich es auch weggegeben. Und es war schön zu sehen, dass die Kunden dann, die haben halt ihr Geld zurückgekriegt. Das hat man auch öffentlich gesehen. Die haben dann ihre gesamten Kunden auch da recht fair behandelt, würde ich sagen. Es ist immer ärgerlich, wenn ein Tool wegbricht. Aber die haben sich da schon drum gekümmert. Und naja, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Nur halt die Wurst und so.
Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch. Da hast du ja erzählt auch, wie viel Aufwand du in die Übergabe gesteckt hast und so. Und deswegen hat es mich interessiert einfach, ob und wie das abgelaufen ist und ob du vielleicht Kontakt gehabt hast hinterher. Aber wenn es politisch dann auch zugemacht wird, hast du ja eh gar keine Chance.
Da war gar nichts mehr. Und das ist auch ärgerlich, weil man muss ja überlegen, da stecken ja so viele Leute dahinter, ne? Hinter so einer Online-Teaching-Plattform wie die wir bedient haben. Das sind ja Hunderttausende von Menschen, die da entweder arbeiten oder darüber angestellt sind. Und auch Hunderttausende von chinesischen Kindern oder so, die Familien, die dann ihrem Kind diese Sprache näher bringen wollen. Da ist schon viel kaputt gegangen und unser Produkt war wahrscheinlich noch das Kleinste, was an der Stelle mit implodiert ist.
Mit Betroffener.
Ja.
Als wir damals gesprochen hatten, hattest du auf Twitter, ich nenne es heute auch immer noch so,
sehr gut,
knapp 96.000 Follower. So ungefähr war es im Gespräch.
Ja.
Wo stehst du da heute?
Also ich bin jetzt ganz knapp an der 150 dran. Ich glaube 148, 149.000 so ungefähr. Wow. Ganz bizarr irgendwie. Also immer noch sehr, sehr seltsam, sich diese Nummer zu visualisieren. Das war mit knapp vor 100.000 schon schwer. Mhm. Das ist mit noch mal halb der Hälfte drüber genauso schwer. Ist ein bisschen langsamer geworden. Also die Plattform Twitter selber, da hat sich einiges geändert. Es ist schwer, das zu qualifizieren, was genau sich da verändert hat. Man merkt aber, dass durch die Elon Musk-Übernahme, da sind viele kleine Tools weggebrochen, als der plötzlich diese API-Preise so megamäßig hochgetrieben hat. Und dann wurde halt am Algorithmus so viel rumgedreht, der jetzt wirklich nur noch Clickbaits oder sehr, sehr viel Clickbaity und Engagement-Hascherei, wenn man es fast schon nennen, bevorzugt, dass da sehr, sehr viel Wachstum weggebrochen ist. Also ich glaube, 150, ich glaube, ich hatte damals prognostiziert, dass ich Ende 24 an der 300 bin. Hm. Alleine wirklich so die
von lineare Kurve.
Weiterführung. Ja, ne? Genau, ja, die Kurve. Ja. Die Kurve ist aber abgeflacht, die ist natürlich immer noch weiter am Wachsen, weil bin ja auch jeden Tag da. Ich habe ja sehr viel Zeit, die ich da investiere und auch sehr viele Leute, mit denen ich da immer noch sehr, sehr interaktiv umgehe, weil das sind halt meine Freunde, wenn man schon so sagen.
Ja.
Trotzdem, es ist, das Viralgehen ist wesentlich schwerer. Auf der einen, also es ist schwerer, mit guten Dingen viral zu gehen. Sag mal so. Viral gehen kannst du immer mit irgendwelchen Blödsinn, mit Kontroversen, mit Polarisieren. Das ist ganz einfach. Du musst halt nur politisch sein oder du musst halt nur irgendwie gängige soziale Standards brechen. Dann kannst du da relativ schnell viral gehen. Du kriegst dann halt aber auch nur die Idioten, die sich an der Stelle mit so Sachen beschäftigen, ja, als in deinen Reaktionen. Und dann wächst deine Followerschaft, klar, aber dann sind halt auch von diesen Leuten sehr viele sehr komisch. Ne?
Hm. Also keine Qualität dann. So,
genau, ne? Qualität, die Qualität deiner Follower ist relativ, korrespondiert zumindest sehr stark mit der Qualität der Postings, die du hast. Hm. Dadurch, dass aber hochqualitative Postings nicht viele Follower kriegen, sind die Nummern ein bisschen so aus dem Lot. Hm. Aber Twitter ist immer noch eine gute Plattform, um in der Community, die da bereits existiert, aktiv zu sein und auch zu verkaufen und Leute zu finden, mit denen man sich verpartnern kann, Kollaborationen machen oder so. Man muss halt nur wirklich ganz, ganz schnell sein mit dem Banhammer und mit dem Mute-Button. Die muss man richtig, richtig schnell führen. Also sobald da ein Gespräch in deiner Timeline ist, wo Leute sich anfeinden, wo es so sehr, sehr negativ, sehr, sehr aufgeladen politisch wird, wenn ich da nicht sehr schnell entweder das Gespräch selber mute oder die Leute blocke, dann kommt da mehr. Der Algorithmus ist sehr schnell, um das so in deine Timeline reinzuladen. Und wenn du das nicht willst, weil du wie jeder normale Software-Entrepreneur das professionell benutzen möchtest und nicht so als Outlet für deine persönliche Blödheit, dann musst du an der Stelle sehr, sehr aktiv sein, um politische Begriffe wegzublocken. Also wirklich, also ich würde empfehlen, sämtliche Parteinamen und sämtliche Politikernamen einfach zu blockieren, wenn ihr Twitter oder wenn du Twitter aktiv als Experte in irgendeiner professionellen Sache benutzen willst. Politik raus. Sämtliche dieser Geschichten einfach weg. Da hast du deine Ruhe.
Ist es dann, nutzt du die trotzdem, die Plattform selber noch so intensiv wie früher? Hast du ein bisschen Spaß dran verloren? Oder wie nehme ich das wahr?
Nee, ich glaube, ich nutze die schon noch so wie früher. Und ich glaube auch nicht, dass ich Spaß dran verloren habe. Aber es ist halt immer. Ich sag's mal so, wenn du einen guten Tweet schreibst und da sind irgendwie 100, 150 Likes oder so, das ist schon schön. Wenn du einen guten Tweet schreibst und du kriegst 4 Likes, dann ist das nicht mehr so schön. Jedes Like ist trotzdem noch schön, aber die Wahrnehmung ist halt doch ein bisschen anders. Man fühlt sich dann mit, ja, aber ist das denn überhaupt interessant für Leute, was ich hier schreibe? Obwohl es das ist, und die sehen das ja auch, die Interaktion ist nur ein bisschen anders, weil der Algorithmus, der präferiert halt Sachen, die von Anfang an total losgehen, ne? Wo jeder eine Sekunde, nachdem das rauskommt, schon irgendwie drauf liked, dann das wird nach vorne geschossen. Wenn du aber was Nachdenkliches schreibst, wo Leute erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken müssen, nachdem du das rausgebracht hast, das kommt dann halt nicht mehr so aktiv in den Stream und damit kriegt das nicht mehr so viel Resonanz. Also man muss sich halt schon dann damit abfinden, dass gute Dinge nicht mehr so weit kommen, wie sie es früher mal waren oder gekommen sind. Ja, leider.
Okay. Zahlt man mit 150.000 Followern für den blauen Haken oder kriegt man denn dann doch so?
Nee, musst du immer bezahlen. Also ja. Blauer Haken, da gibt's, es ist egal. Und wenn du den goldenen Haken willst, dann musst du noch einen Tausender drauflegen.
Ja, das weiß ich, ja.
Also die ganze Debatte ist auch komplett an mir vorbeigegangen, weil ich das von Anfang an sofort weggeblockt habe. Weil ich mir gedacht habe, ja, was habt ihr denn für ein Problem, für einen Service zu bezahlen, der euch euer Unternehmen, euer Marketing finanziert? Was ist denn da los? Sofort die ganze Diskussion abgeblockt, einfach mit dem blöden Haken gekauft und die Leute, die mir sagen würden, dass ich da irgendwie was aufgebe für irgendwas, die sind einfach weg. Die sind aus meinem Sichtfeld raus und das hat mir auch nicht unbedingt wehgetan. Mhm. Die Leute, die sich an diesen kleinen Kontroversen aufschaukeln, aus meiner Timeline rauszunehmen, die eher von größeren und ich weiß noch, wichtigeren Problemen und Denkanstößen befüllt sein sollte. Ja, also das einzige Problem ist, dass ich halt mein Profilbild nicht einfach ändern kann. Das ist so ein bisschen das einzige Problem, was ich mit dem Haken habe, ohne dass ich den Haken neu aktivieren muss. Aber
ach, stimmt,
aber man zahlt noch und man verdient auch kaum was mit Twitter. Also gerade jetzt an der Stelle, wo ich bin mit 150.000 Leuten, da könnte ich ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, sehr viel Kontroverses schreibe, sagen wir mal Peter Levels Niveau, ja? einfach meine Meinung einfach so reinknallen und mal gucken, was passiert. Ja, auch gerne bewusst so ein bisschen anstößig, bewusst ein bisschen stänkern. Der verdient ein paar tausend Dollar im Monat damit. Einfach weil sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf diesen Tweets liegt. Der hat auch doppelt so viele Follower wie ich. Das ist eine andere Nummer noch ein bisschen. Aber der ist halt auch umgeben von Leuten, die da gerne drauf einsteigen. Ja, der hat sich da auch eine Followerschaft rangezüchtet, die da sehr, sehr aktiv mit interagiert, was natürlich Twitter gefällt und die kompensieren ihn dafür. Das ist okay, kann man machen. Er ist ja immer noch trotzdem ein gutes Vorbild für Indie-Hacker und für Bootstrapper in unserer Community, nur halt ein relativ polarisierendes Vorbild. Wenn ich das mein Twitter normal benutze, kriege ich irgendwie $50 im Monat alleine an Werbeeinspielung. Also davon kannst du dir nichts kaufen. Das normaler Mensch sein auf Twitter bezahlt dir jetzt nichts. Also kannst du lassen. Dafür dienst du kein Geld mehr.
Habe ich die Frage gleich mal gestrichen, wie viel Geld du für den Content hast. Das hätte mich jetzt interessiert, dann, wie das abläuft. Aber ich habe heute tatsächlich auch einen Tweet von dem Peter wieder gesehen. Mhm. Da hat, glaube ich, hier so einen Sonnenbrillenvergleich gemacht. Was kostet die Sonnenbrille bei Ersting? Wahrscheinlich auch
Alibaba
gesehen.
Alibaba
und Und das ist genau das, was du meinst, denke ich. Und jetzt haben wir beide gesehen und beide gelacht. Irgendwie hat er recht, aber ich würde mich jetzt nicht drüber aufregen, weil es war schon immer so, dass man für Marke bezahlt. Ne? Du hast auch Subscriber, weißt du gerade wie viel?
Ja, ich glaube 34. Das ist wirklich lächerlich. Und vor allem, die habe ich auch nur im ersten Monat habe ich 40 oder so angesammelt. Und von denen sind jetzt halt noch 34 übrig, die mir ab und an mal irgendwie noch ein paar Dollar rüberschieben. Kannst du auch irgendwie komplett vergessen. Also.
Aber machst du irgendwas Besonderes noch für die? Gibt's irgendwelche Insights? Irgendwelche? Kann man das machen? Also kann man da irgendwie Internas teilen oder so?
Ich sag mal so, ich folge einigen, weil ich mir gedacht habe, hey, sobald ich einen Subscriber habe, dann subscribe ich einfach allen Leuten um mich rum, denen ich folge, die ich gut finde, um die ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Und ich sehe nichts, also niemand von denen, ich weiß gar nicht, wie vielen ich folge, werden wohl 20 sein oder so, denen ich auch Geld bezahle monatlich, einfach um sie, ne, gesagt, so ein bisschen zu supporten. Niemand von denen postet irgendwas Subscriber only. Das ist komplett eingeschlafen. Das ist also ein Feature, was Twitter gemacht hat, was wirklich niemand benutzt, zumindest aus meiner Perspektive. Wenn irgendjemand jemanden kennt, der das macht, das ist cool, ist aber so selten, also die Monetarisierung, die ist komplett flöten gegangen.
Aber wenn du jetzt 20 bezahlst und keiner nutzt es, dann würde ich das schon, also ich kenne kaum welche, die überhaupt bezahlen und dann auch noch 20, dann ist es ja auch schon auch ein Wort. Aber es hat mich jetzt interessiert einfach mal, wie sowas abläuft. Okay.
Also und damit verdienst du kein Geld.
Siehst du für dich dann, also hat es für dich jetzt Konsequenzen gehabt, dieses ganze Änderung auf der Plattform, was so die Conversion Rate, Verkauf von Büchern und Medieninhalten betrifft?
Naja, das ist ein bisschen schwer zu messen. Ja, also generell ist, glaube ich, Twitter als Acquisition Channel kann sehr, sehr gut sein, aber du hast halt keine Methode, wie du das wirklich messen kannst, wer jetzt genau von wo nach wo kommt. Du kannst vielleicht den Twitter Referrer erkennen oder so. Also um wirklich mitzukriegen, okay, die Leute kommen von Twitter auf meine Webseite, da muss was passiert sein. Ja, aber was genau da passiert ist, welcher Tweet das war oder ob das jemand war, der dir folgt oder ob das jemand war, der jemanden folgt, der dir folgt oder so, die Information kriegst du nicht, die gibt's einfach nicht. Und damit kannst du da ganz schwer messen, wo da Sachen herkommen oder passieren. Ich würde sagen, ich hab in den letzten Jahren eigentlich nichts Neues mehr released, außer dass ich halt meine neuen Softwareprojekte angefangen habe. Deswegen habe ich da keine Vergleiche für. Wenn ich jetzt ein neues Buch hätte, woran ich arbeite, aber das ist noch ein bisschen hin, bis ich da irgendwie dazu komme, überhaupt da wirklich viel zu schreiben oder einen neuen Kurs machen würde, dann hätte ich vielleicht neue Daten, um dir da eine wirklich quantifizierte Antwort zu geben. Aber gerade so kann ich nicht sagen. Also bei mir sind die ganzen Infoproduktverkäufe relativ stark eingeschlafen. Aber das liegt auch wirklich daran, dass ich die null bewerbe. Das kommt wirklich nur über Leute, die tief in meinem Profil buddeln, um was zu finden und dann auch dort tatsächlich auf meine Gumroad-Seite gehen und sehen, oh, der hat ja was geschrieben. Also das mache ich so gut wie gar nicht mehr. Das kommt alles über Word of Mouth oder wenn Leute halt ganz, ganz spezifisch nachbohren.
Ich hätte jetzt gedacht, dass nach wie vor dein Podcast als guter Akquise-Kanal dann auch funktioniert für die Inhalte.
Ja, auch schwierig. Da kommt mehr, glaube ich. Also da kann man zumindest messen von der Description-Seite oder so, wenn da was passiert. Aber auch da ist es schwer, weil wenn ich den Leuten sage, geht doch mal auf podscan.fm. Ja klar, dann gehen die auf podscan.fm. Und wo kommen die denn her? Ja, du kannst ja nicht sagen, habe ich jetzt zwei Stunden vorher gehört. Das ist ja nicht in dem Referrer-Header drin. Also der ist eigentlich so gut wie komplett unmessbar. Das Einzige, wo es wirklich messbar wird, da sind halt Sponsoren auf meinem Podcast mit einer ganz expliziten URL, die nur im Podcast genannt wird. Das funktioniert. Wenn ich jetzt sage, das war die längste Zeit, hatte ich acquire.com oder so, da war acquire.com/Ovid oder so. Das war dann der Link. Und da habe ich von den Zahlen bekommen. Da konnte man was dran messen, also ganz spezifische URLs, aber die Infoproduktverkäufe generell, ich bewerbe das kaum noch. Ich versuche das alles wirklich über Recommendation machen zu lassen, dass das meine Kunden machen. Ich habe Affiliates laufen, die bringen da ab und an was rein. Aber die Produkte sind halt jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen veraltet. Da müsste man mal eine neue Variante, eine neue Edition rausbringen. Größter Teil meiner Akquise gerade kommt wirklich über Sponsorship rein. Wo man auch, also ich mache $50 im Monat über Twitter. Ich mache 500 pro Podcast-Episode über einen Sponsoraufruf. Ja. Also das ist so ungefähr die Order of Magnitude, wie man so schön sagt, wo sich das unterscheidet.
Da ist auch einfacher zu entscheiden, wo man seine Energie reinsteckt dann auf jeden
Fall. Ganz genau so. Ja, vor allem ist es auch wesentlich einfacher, einmal 3 Minuten Sponsor-Nachricht einzulesen, als jeden Tag auf Twitter die Brain-Explosion-Tweets irgendwie rauszuhauen. Also wie gesagt, da ist der Aufwand zu Kompensation, das Verhältnis ist.
Steht in keinem Verhältnis. Ja. Wie viele Podcast-Folgen hast du veröffentlicht?
Ich habe heute die 338. gescheduled, wie man so schön sagt. Also wir sind jetzt ganz, ganz knapp an der 340 dran und es ist immer noch ein großes Vergnügen. Also Podcast machen, es macht so einen Spaß. Also der Prozess, ich habe es ja ein bisschen erwähnt schon, ne? Das Brainstorm und das in ein Skript schreiben und dann das Skript vorlesen und das dann rauszubringen und dann mit Leuten drüber zu reden, die gesagt haben, ja, genau das Problem habe ich auch oder boah, das habe ich noch nie drüber nachgedacht oder so. Das, die Sachen, die da als Resonanz reinkommen und dann kommen da Ideen raus und dann schreibst du nächste Woche darüber was. Also das hält mich so am Laufen. Das ist so eine permanente
Routine auch,
ne? Ja, Routine und so einen permanenten Nitro-Einspritzer wie bei Need for Speed, weißt du? Immer wieder kommt irgendwas rein, es kommt immer wieder was zurück. Das ist richtig, richtig cool. Also würde ich nie aufhören damit. Das ist so das ist eine Sache, die kann ich unendlich lange machen, fühlt sich so an.
Wächst du denn da noch oder merkst du jetzt auch so, dass es, also du siehst ja jetzt selber, wie viele Podcasts es gibt. Das ist so auch mein Eindruck, es gibt mittlerweile echt so viele Podcasts, mit denen man konkurriert und kannst ja nicht zwei auf gleichzeitig hören. Man hört halt nur einen immer, ne? Und dann ist die Zeit schon begrenzt, dann merkst du da irgendwas?
Also letzte Woche hatte ich mit der, und ich mache jetzt kaum noch Interviews, das ist auch was ich die längste Zeit sehr viel gemacht habe, als ich halt noch nicht an einem neuen Softwareprojekt gearbeitet habe, hatte ich noch die Zeit mit Leuten zu quatschen und irgendwie die Sachen zu editieren und so, aber Interviews sind relativ rar, deswegen mache ich jetzt größtenteils wirklich nur noch Bild in Public-Geschichten, wo ich drüber rede, was ich mache. Und letzte Woche die Episode hatte plötzlich irgendwie 1200 Hörer, was 200 über dem Durchschnitt des letzten Monate war. Also selbst wo ich weniger mache, kriege ich mehr Hörer mittlerweile, weil es halt authentischer ist. Weil wenn man halt ein bisschen aus dieser Routine dann rausspringt und sagt, ich höre jetzt oft mit diesem Interviewformat, was ja auch vollkommen okay ist, wenn man das macht, machst du ja auch und mache ich auch die längste Zeit, mache ich ja selber immer noch. Also ich mache alle 3-4 Wochen noch ein Interview mit jemandem, mit dem ich halt unbedingt mal quatschen will. Ja, aber nicht mehr ganz so routiniert. Und wenn man das Format ein bisschen wackeln lässt, dann plötzlich erzeugt das so einen frischen Schub auch noch bei der ganzen Nummer. Also es geht immer noch nach oben, da ist nichts eingeschlafen. Man ändert sich halt mit den, ne, die Notwendigkeiten ändern sich, dann ändert sich auch das Verhalten.
Wenn jemand jetzt deinen Podcast noch nicht gehört hat, welche Folge würdest du, oder welche 2-3 Folgen, wahrscheinlich ist es schwierig, eine rauszupicken, welche würdest du empfehlen?
Also für so ein bisschen Einblick in die die Welt, in der ich gerade stecke, immer die letzte, die ich gerade gemacht habe. Weil das eben, ich bin da sehr, sehr ehrlich, einfach in dem, was ich drüber rede, beschreibe die Problemchen, die ich habe, beschreibe den Weg, den ich gehe, die Vision, die ich habe oder die Illusion, die ich habe, was auch immer man da gerade hat in dem Moment. Oder eben wirklich auch die emotionalen Probleme, mit denen ich arbeite. Ne? Ein bisschen die Mental Health-Ecke kommt da sehr, sehr viel rein, gerade weil ich das alles alleine mache. Ne? Dann kommt man ja schnell mal so ein bisschen an seine Grenzen. Also da immer die letzte Freitagsepisode, weil das ist das, woran ich gerade arbeite. Und was die Interviews angeht, natürlich die Episode mit Peter Levels ist eigentlich eine der größten, weil Peter einfach so durchgeknallt ehrlich ist. Also der Typ, der sagt halt, das ist, was er denkt. Und wenn er da was denkt, dann denkt er das auch, weißt du? Und dann sagt er das auch. Und dann wird da drüber geredet und dann führt er das aus. Also die Episode ist sehr cool. Und dann vielleicht noch eine andere, das ist die mit Jason Cohen, dem Gründer von WP Engine, der war auch ein ganz fantastischer Gesprächspartner. Also der hat auch so viel Einblick. Der Mann hat ein Unternehmen gebaut, was auf WordPress, wirklich WordPress.com Konkurrenz macht und so. Also das ist ein großer Denker, ein fantastischer Autor auch. Der schreibt Blogs schon seit Dekaden, die unglaublich gut für Gründer sind. Das würde ich stark empfehlen. Und dann natürlich alle Episoden dazwischen. du weißt, also die 300 Episoden, das wird ein bisschen viel, 340. Also mit Peter würde ich anfangen, glaube ich.
Was hattest du in der ersten Episode für ein Thema, weißt du das noch?
Die erste Episode hat dann wirklich nur ganz, ganz knapp den Feedback-Panda-Weg beschrieben, wo ich daherkomme. Und dann ging es relativ schnell schon in Mental-Health-Geschichten rein. Okay. Habe ich dann über Ups und Downs und so geschrieben. Dann ging es um Marktgröße, Marktfindung. Also da habe ich, habe ich auch angefangen, meinen Blog zu schreiben. Da habe ich wirklich querbeet alle Themen durch beackert, einfach um zu gucken, welche Themen interessieren mich, worüber schreibe ich denn gerne und welche Themen haben eine Resonanz mit meiner existierenden Twitter-Followerschaft. Also da habe ich wirklich über alles geschrieben und dann die Themen, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist auch mein Problem, da bin ich dann tiefer eingestiegen. Da habe ich so ein bisschen experimentiert. Das ist auch die ersten paar Episoden vom Podcast, da ist die Audioqualität auch noch nicht so ganz so schön. Also da merkt man auch, dass da wirklich was gewachsen ist über Zeit. Aber man kann sich das auch von Anfang an hören. Ist ja alles immer noch sehr interessant.
Ja. Ist ja auch Bootstrapping. Man kann ja nicht immer gleich hier 10.000 Euro für Equipment ausgeben. Das macht man halt so, wie es passt.
Sollte man nicht. Nee, oder 1,8 Millionen für eine URL oder so.
Das ja, habe ich auch gelesen heute.
Trefflichst lassen, ja.
Also vor allem, wenn man 2,5 Millionen überhaupt nur hat, ne?
Manche Leute machen sehr seltsame Dinge. Ja,
ich verstehe es manchmal auch nicht. Zum Podcast letzte Frage. Was war, wo du komplett überrascht warst mal? Fällt dir da was ein, irgendeine Story? Also sowas, wo du bereitest dich ja auch vor auf die Gäste. War irgendein Highlight dabei, was dich total überrascht hat?
Das kann ich jetzt gar nicht eigentlich so sagen. Ich sag mal so, die echten Überraschungen, die passieren eigentlich außerhalb des Podcasts. Wenn man ein Gespräch führt mit jemandem, so ein Vorgespräch, das machst du ja auch, wo man sich so ein bisschen einfindet miteinander und auch vielleicht die Themen mal kurz abspricht oder so und man dann plötzlich feststellt, Mensch, das ist ja total die nette Person oder Mensch, da hätte ich ja nie gedacht, dass die irgendwie einen ähnlichen Hobby-Hintergrund hat wie ich oder so. Also ich glaube, dass die Professionalisierung der eigenen Podcast-Produktion, die erlaubt einem dann, sich selber auch überraschen zu lassen von dem Gast. Und das nimmt man dann mit ins Gespräch. Also das selber im Podcast werde ich selten überrascht, aber in dem Anklüngeln, in dem Anbandeln vorher oder auch nachher, wo man dann so im Nachhinein nochmal über den Podcast drüber guckt, da kommen dann schnell Sachen raus, wo man so denkt, ach Mensch, das ist ja total überraschend. Aber ich habe nichts Spezifisches jetzt. Das
okay. Ist eher so war jetzt auch eine unvorbereitete Frage.
Ah, ja, bin auch nicht vorbereitet drauf.
Ja. Gehört ja auch dazu. Von Podcasts dann mal zu Podscan kommen, was dich jetzt seit einem halben Jahr beschäftigt, ne? Ja,
genau.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Du hast ja vorher, wir hatten Kontakt, glaube ich, auch wegen Podline, was ich auch eine coole Idee finde, was aber nicht so ganz abgehoben ist, glaube ich. Und dann hast du rüber geswitcht. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also Podline war so eine Art Voicemail für Podcasts, ne, wo es gibt ja viele Podcasts, der von Seth Godin ist, glaube ich, der berühmteste, der Akimbo-Podcast, wo der einfach Leute anrufen lässt oder Leute, die hinterlassen eine Nachricht und der antwortet dann halt drauf. Seth Godin nutzt dafür ein Tool, was ich auch für meinen eigenen Podcast mal benutzt habe. Das nennt sich Speakpipe oder so. Und das sieht aus, als wäre das in den 90ern entwickelt und dann liegen gelassen worden. funktioniert halt irgendwie gut genug für eine Audiodatei kriegen und die dann bei sich im Editor hochladen und ins Programm einfügen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das so kacke aussieht, das kann ich doch besser. Das kann ich besser und das kann ich auch ästhetischer, günstiger und mit mehr Funktion. Na, das war so ein bisschen die Idee für Podline. Habe ich gebaut, ist auch schön, funktioniert auch. Macht auch ein bisschen Geld, nicht ganz so viel, aber hat Benutzer. Nun halt nicht sehr viele. Und in dem Moment, als ich festgestellt habe, Mensch, so, das geht ja jetzt gar nicht so krass ab, muss ich ja wahrscheinlich doch Marketing machen. Das ist ja, ist ja unmöglich. Habe ich mir gedacht, ja, wie mache ich das denn jetzt? Wie finde ich denn Leute wie den Seth, die so ein Tool benutzen? Da muss ich ja eigentlich so eine Art Suche haben irgendwie, die mal in die Podcasts reinguckt und sagt, wo nutzen denn Leute Voicemail? Wo sagen denn Leute, hinterlass mir doch mal eine Nachricht? Oder wo sagen Leute, die URL speakpipe.com, also meine Konkurrenten, wo haben die denn in ihren Shownotes drin? Oder wo sagen die das denn im Gespräch? Und je mehr ich geguckt habe, desto mehr habe ich mitgekriegt, ja, niemand transkribiert diese Podcasts, wenn die es nicht selber machen. Also wenn ich nicht selber als Podcast-Producer so ein Transcript mache, so eine Untertitel und die mit hochlade, dann hat das niemand. Da kann da niemand reingucken. Da dachte ich mir, wenn es das nicht gibt, vielleicht baue ich mir das dann selber. Weißt du, muss ja, kann man ja mal machen. Vielleicht fange ich mit den größten Podcasts an oder mit denen, die in einer bestimmten Sparte sind und dann gucken wir mal, was da passiert. Und relativ schnell hat sich dann ergeben, ja Mensch, das ist doch viel interessanter, eine Suchmaschine für Podcasts und ein Google Alerts Tool für Podcasts zu bauen, als ein Voicemail-Tool. Also jedes Marketingunternehmen, was an Menschen verkauft, die gerne Podcasts hören, und das sind ja 70-80% der Menschheit gerade, das würde ja gerne wissen, wo sind denn meine Produkte benannt? Wo werden denn meine Konkurrenzprodukte benannt? Oder wo reden denn Leute über Themen, wo wir uns auch für interessieren, wo wir gerne vielleicht mal den Podcast für sponsern würden oder so? Ja? Mhm. Also das gibt ja, jede Firma braucht das, die da draußen irgendwo ist. Ja, da habe ich das angefangen zu bauen. Das ging dann auch relativ schnell, dass Leute gesagt haben, das ist richtig gut. Das brauchen wir auch. Und dann daraus kam dann halt, oh Mensch, ja gut, also mit dem Ding, da habe ich jetzt ein paar tausend Dollar MAA schon. Da kommt Kohle rein, wo Podline einfach nur so vor sich her, wie so eine Flunder irgendwie rumplatschert. Also das ist ganz offensichtlich, ist da ein größerer Markt. Und natürlich ist das auch die größere technische Challenge, da jeden Tag irgendwie 30.000 Podcast-Episoden rein zu transkribieren. Da braucht man noch ein bisschen Geld dazu, was Bootstrapping ein bisschen kompliziert macht an der Stelle. Mhm. Nicht unmöglich, aber auch nicht unbedingt einfach. Können wir auch gerne drüber reden. Mhm. Aber Podscan kam wirklich aus der Notwendigkeit, für Podline Marketing zu machen. Also das ist wirklich so typisch Dogfooding, Bootstrapper-Style. Ich habe hier ein Problem. Ich habe festgestellt, das kann ich nicht so einfach lösen mit Hausmitteln oder einer bestehenden Lösung. Baue ich hier nächstes. Das nächste Produkt ist was genau in dieser Sparte. Und genau so ist es passiert.
Aber es gab noch keinen Wettbewerber, der das ähnlich, also es gab noch kein Tool, das sowas gemacht hat. So ein Alerting wäre jetzt eigentlich, Google Alerts nutzt ja wahrscheinlich jeder hier draußen, um irgendwie sich selber zu tracken, seine Marken zu tracken oder was auch immer. Da wäre es ja ein Heiligen gewesen eigentlich.
Alerting gibt's. Also es gibt viele, ich sag mal so, viele Podcast-Produkte. Podchaser ist eins und Listen Notes ist ein anderes. Das sind Datenbanken von Podcasts, die haben halt den Titel jeder Episode, die Description jeder Episode und dann halt die Länge und ein verlinkt die Audio-File, dass man sich die runterladen kann. Das sind Podcast-Datenbanken, die existieren. Aber die haben halt keine Transcripts. Und das Transcript, das Gespräch selber, ist ja das Interessante an einem Podcast. Ne? Die Description, wenn du jemand bist wie ich, der für seinen Podcast schnell eine Description zusammenschreit, bevor er den dann irgendwie rausbläst, da ist da nichts Wertvolles drin. Ja? Also da musst du musst ja in dem Text, in dem Gespräch selber suchen. Da ist doch der interessante Content drin. Aber der Fakt ist halt, 30.000 neue Podcast-Episoden jeden Tag, wenn du das mit AI machst, das kostet. Wenn du da nichts baust, was das irgendwie günstig für dich macht und dann auch nicht wirklich die Infrastruktur dahinter unter Kontrolle behältst, das ist aufwendig, das ist schwer zu bauen. Und das macht halt noch keiner. Und vor allem noch keiner so gut. Weil es ist ja auch eine Qualitätsfrage. Ja? Du musst ja dann, welches Tool nutze ich denn jetzt, um dieses Audio zu transkribieren? Und was mache ich denn mit Audio, was so klingt, als wäre es durch eine Kartoffel aufgenommen worden? Und was mache ich denn mit Incomplete? Und was mache ich denn mit all den anderen möglichen Sachen, die da sind? Ne? Da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinlegen und die meisten Tools machen das nicht.
Ich habe gerade mal kurz überschlagen bei 30.000 Podcasts mit, keine Ahnung, was hat ein Podcast, 100 MB im Schnitt? Das kommt es hin, oder ist eher weniger?
Ja, das kann schon sein, ja.
3 Millionen MB, 3 Terabyte am Tag an Daten. die du runterlädst und verarbeitest, oder wie?
Weißt du, was ganz gut ist? Dass die ganzen Cloud-Provider für Ingress, also für Daten, die reinlaufen, dir kein Geld anrechnen. Ja. Für Egress, für Daten, die du rausschickst, da musst du dafür bezahlen. Aber Daten, die reinfließen, das bezahlst du nichts. Also AWS, also Amazon und Hetzner, die guten alten Hetzner, die haben nur für Egress musst du bezahlen. Und Ingress, ich glaube, wenn es richtig krass ist, wenn es irgendwie mehrere Dutzend Terabyte am Tag sind oder so, dann musst du da auch ein bisschen 30 Euro hinlegen oder so. Aber da kannst du trotzdem noch mitarbeiten. Das ist viel. Da ist wahnsinnig viel, was da reinfließt.
Ja. Und im Prinzip lädst du ja jede Episode auch nur einmal runter, also bist du ja auch nur ein Hörer sozusagen. Genau. Von daher machst du ja das was du machen sollst.
Das ist ein spannender Punkt. Also da sind relativ schnell sind dann die Hosting-Provider zu mir gekommen und haben gesagt, es ist schön, dass du das baust, das finden wir ganz fantastisch. Guck mal hier sind Guidelines für, wie die Sachen bei uns abgerechnet werden. Weil die Hosting-Provider, die müssen ja durchrechnen, wie viele Listens kommen da.
Die müssen auch Egress bezahlen.
Die müssen Egress bezahlen und die müssen, wenn die halt diese Dynamic Ad Injection machen, wenn die halt diese Werbeblöcke da dynamisch reinschalten, müssen die ja berichten, wir haben hier 400 Hörer in deine Ads reingeschrieben, also gib uns doch mal $500 oder so. Ne? Also da müssen die auch sehr präzise sein. Da gibt's Guidelines in der Podcasting-Community, wie du dich ausweisen sollst als Hörer, also als Client, als Podcast-Client, damit die sagen können, das ist ein Bot oder das ist eine normale Person. Also da musst du ganz vorsichtig sein, da musst du dich registrieren. Also das ist alles natürlich Open Source, das ist alles freiwillig, aber damit die dich nicht blocken, möchtest du doch bitte in diesem einen GitHub-Repo deinen User-Agent reinschreiben, damit alle Hosting-Provider das runterziehen können und sagen können, okay, der Podscan-Bot, der ist okay, den zählen wir nicht als Hörer, der macht aber auch nur einmal den Download und dann ist gut. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und auch die richtigen Leute kennen in der Community, spannend enough. Also da ist es wirklich, da musst du ein bisschen aufpassen.
Schmeißt du die dann weg, wenn du die transkribiert hast, die MP3s?
Ja, also das ist zumindest jetzt noch so. Ich habe da noch nicht angefangen, die zu speichern, weil
kommt was zusammen, ja.
Nach S3, du kannst ja nicht weiter komprimieren, das war's ja dann. Ja. Ne? Also der MP3 ist ja schon so klein, so wie es möglich ist. Ich schmeiß die weg, ich behalte das Transkript von der MP3 und halt soweit ich kann, was weiß ich, die Prüfsumme, weil es kann halt auch gut sein, dass die, gerade mit Dynamic Ad Injection kommt dann schnell mal irgendein Blödsinn da raus, ne, wo die Datei, die du geprüft hast, die du runtergeladen hast, transkribiert hast, die ist halt 10 Sekunden länger als die gerade auf dem Server liegt, weil die halt eine neue Ad reingelegt haben oder so. Da muss man ein bisschen gucken, aber nee, ich behalte die nicht. Also ich verlinke die auf der Webseite, können Leute sich selber anhören und selber runterladen, wenn sie wollen, als eigener Consumer sozusagen, richtig. Aber nee, ich weiß gar nicht, wie das auch mit der Legalität wäre an der Stelle. Weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt darf. Aber gerade jetzt Platz sparen, muss ich nicht. Müssen wir mal rechnen, wie viel das mich wirklich kosten würde. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Und ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll.
Ja, kannst halt nochmal nachverarbeiten, aber du kannst einfach nochmal runterladen, weil die werden ja, wenn der Podcast nicht verschwindet, sind die ja alle noch da, die Episoden. Ne? Genau. Also der Hoster muss ja alle abspeichern und ausliefern. Und
wenn der Podcast verschwindet, dann ist der Podcast weg. Dann brauche ich es nicht mehr runterladen.
Ja, verstehe ich. Wie für die Technik-Nerds unter uns kannst du vielleicht grob erklären, wie das Ganze funktioniert? Du hast vorhin schon ein bisschen anklingen lassen mit lokalem LLM und Olama, aber wie genau läuft sowas ab?
Also ganz sowohl sehr nerdig und simpel. Die ganze Welt von Podcasts ist auf RSS aufgebaut. Also das ist wirklich eine sehr offene Standardinfrastruktur. Jeder Hosting-Provider hat einen Feed für jeden Podcast. Und das ist alles RSS, das ist alles wirklich offen, da gibt's nichts Proprietäres. Selbst Apple Podcast und Spotify sitzen auf RSS-Feeds drauf. Also dort, die laden faktisch von deinem Hosting-Provider die Sachen runter und speichern die nochmal bei sich selber. Das heißt, es gibt Aggregatoren wie den Podcast-Index, der die alle zusammenführt, der halt mal alle dieser RSS-Feeds gesammelt hat und die auch verlinkt. Und es gibt Technologie, die nennt sich Podping. Das ist das erste Blockchain-basierte Technologieding, was wirklich nützlich ist, wo neue Episoden von Podcasts direkt über eine Blockchain annonciert werden. Wo die sagen, hier, neue Episode von meinem Podcast ist raus, hier ist der Link zum RSS-Feed, hier ist der Link zur Audiodatei. Da kommen bei mir in einer Sekunde 10 oder 20 von den Dingern reingeflogen. Also im Hochbetrieb. Natürlich, wie gesagt, rechne das über einen Tag, 30.000 oder so, das sind ein paar pro Minute, aber wie gesagt, jeder released halt irgendwie um 9 oder um 12, da kommen die alle rein. Also so akquiriere ich die Informationen, wo denn die neuen Podcast-Episoden herkommen. Dann habe ich ein ziemlich komplexes System, alles mit schön mit Laravel, mit PHP gebaut im Hintergrund, was die aggregiert, wo ich rauskriege, habe ich die alte Episoden schon, habe ich die neue Episode schon oder muss ich die runterladen, muss ich die anstoßen? Und dann habe ich eine Liste, eine Queue, also eine Warteschlange. Und an der bedienen sich mittlerweile, ich glaube, 34 Server, die alle nichts anderes machen, als Podcast-Episoden transkribieren. Mit OpenAI's Whisper. Whisper ist eine Technologie, die ist komplett Open Source. Da kannst du eine MP3, eine MP4, irgendwas Audio reinschmeißen und dann kommt Text raus. Das kriegt die Sprache raus. Das kriegt abhängig von der Qualität des Modells, was da drunter liegt, das gut oder sehr gut hin, die Leute da rauszulesen und die Sprache, also die Wörter daraus zu kriegen, das Transkript zu erstellen. Und die Server machen nichts anderes, als ganzen Tag lang einfach an meiner internen API nachzufragen, hast du was Neues? Und dann kriegen die was, da kriegen die URL, laden das runter und transkribieren und schicken den Text zurück. Das ist Podscan Basic. Und darauf aufsetzend habe ich dieses Alerting-Zeug gebaut. Ne? Also da kommt der Text zurück. Das heißt, in dem Text sind dann Keywords vielleicht drin, die der Nutzer, sag mal, du bist HubSpot oder so. Du bist Marketing-Team bei HubSpot und wisst halt, wo sind all die Podcasts, die über HubSpot reden. Machst du halt HubSpot als Keyword und dann kriegst du eine E-Mail, wenn da HubSpot drin steht. Wenn jetzt aber du ganz speziell ein Wort hast, was eben mehrdeutig ist, ja, wenn du eben in einer Firma bist, die, was weiß ich, Friend heißt oder so und so dämlichen AI-Pin gebastelt hat, ja, du kannst ja, Friend ist ja ein Wort, was in der englischen Sprache in jedem dritten Podcast verwendet wird. Da habe ich was gebaut, was über eine LLM ganz spezifisch eine Frage beantworten kann. Das heißt, Friend ist dein Keyword. Du sagst dann aber, auf Englisch würdest du sagen, ist this episode talking about Friend the AI-Pin oder so. Und dann wird jede Episode, die auf dieses Keyword matcht, nochmal in eine LLM reingeschoben und die LLM guckt dann, wird hier tatsächlich über dieses Keyword gesprochen im Kontext dieser Fragen. Das heißt, da ist eine Stufe von AI, die guckt halt, ist die Episode wirklich nützlich für den Nutzer? Und wenn ja, dann kommt halt ein True zurück auf meine API, meine interne, und wenn nein, dann wird das halt ignoriert als Ergebnis. Also entweder du hast nur Keywords oder Keywords mit dieser Kontextfrage. Das ist ein bisschen AI. Die andere Seite AI ist, was ich glaube, das nennt man Entity Detection, Entity Extraction in der wilden Welt von Machine Learning und AI, wo ich dann rauskriege, ja, wer ist denn der Host von diesem Podcast? Wer ist denn der Gast von diesem Podcast? Welcher Sponsor ist denn hier drin? Mach doch mal ein Summary dafür. Extrahier doch mal die 5 größten Themen aus dem Ding. Das mache ich für jede Episode, die reinkommt und speichere das bei mir in der Datenbank. Und das liefere ich dann den zahlenden Kunden von Podscan als Zusatzinformation im Interface und in den Notifications mit aus. Das heißt, jeder kriegt ein Summary von der Episode, im sehr kurz, damit die genau wissen, worum es geht. Die kriegen ihre dem Menschen, wenn da was drin ist, ne, kriegen wir die Notification, dann kriegen die auch genau die Stelle, wo das erwähnt wird, mit dem Kontext drumrum. Und dann können die sehen, sind die gesponsert? Wer ist denn hier der Typ, den ich anschreiben soll? Ist da eine E-Mail drin? Welche Facebook-Seite wird denn hier erwähnt? Also da geht's ein bisschen um die Business-Seite. Also das macht AI auch permanent. Ich habe 4 Server, auch auf Hetzner. Alle, die sind GPU-Server auf Hetzner, wohlgemerkt. Die haben nur einen GPU-Server im Angebot, aber der reicht vollkommen aus für das, was ich mache. Für die 4 Extraction-Server liegt dann eine Llama 3 drunter. Und die 30 Transcription-Server, die haben alle ihr OpenAI Whisper da laufen, via Llama.cpp. Das ist vielleicht ganz interessant. Also
und sehr, alles sehr GPU-Server sehr, sozusagen.
Alles GPU-Server. Die haben alle eine, oh, lass mich lügen.
Das ist eine GE irgendwas drin, eine Gaming-Business-Grafikkarte. Hab's neulich auch mal ausprobiert, aber ja.
Das ist eine 4000, also die ja. Kann ich jetzt nicht genau sagen, ist eine ADA Generation, lass mich lügen. Ja, also, wie gesagt, es gibt nur einen Server, gehst auf hetzner.com, weißt du genau, welcher das ist.
Eine 4000, RTX 4000 heißt's, ja.
Ah, interessant. Das ist dann aber eine andere als die ich bei mir auf den Servern habe. Guck da mal nach. Das ist via Hetzner Robot, das Angebot, wo du einen dedicated Server hast. Der kostet 180 Euro im Monat. Das ist für einen GPU-Server unglaublich günstig, weil du bezahlst normalerweise 600, 700 auf den anderen Providern. Bei AWS zahlst du 800, garantiert. Und wenn du nach Lambda gehst oder so, da kommt es ein bisschen drauf an, was du wählst, bist du trotzdem bei 300, 400, 500. 180 ist maßgeblich. Ich habe vor 2 Monaten 16.000 Euro im Monat Ausgaben gehabt. Ich habe das via Hetzner auf 5.000, 6.000 runter reduziert. Ich habe 10.000 Dollar im Monat gespart, einfach nur, indem ich auf Hetzner umgestiegen bin. Für meine
und Hetzner ist jetzt Podscan-Kunde und hört die Erwähnung im Podcast hoffentlich.
Das will ich aber stark hoffen. Das ist vielleicht die nächste Sache. es ist ja jeder ein potenzieller Kunde von diesem Tool. Ja, also zumindest von der Alerting-Seite. Ich habe die andere Seite ja noch gar nicht erwähnt. Die kompletten Transcripts, die sind alle in einer Volltext-Datenbank über Mailisearch drin. Die Datenbank selber ist irgendwie 300 Gigabyte groß, wo du innerhalb von Millisekunden dein suchen kannst und da Ergebnisse bekommst. Also ich habe auf der anderen Seite noch eine komplette Full-Text-Search, die auch via API ansteuerbar ist, wo jetzt Dutzende von Marketingagenturen und kleinen Softwareunternehmen angefangen haben, Podscan in ihre eigene Workflow-Logik mit reinzuziehen als Datenlieferer.
Quelle. Ja. Ah, und da rechnest du dann, die nutzen vielleicht gar keine Alerts, sondern sie möchten nur per API auf deinen Datenschatz zugreifen, sozusagen.
Das ist ein spannendes Business-Problem für mich gerade, weil ich habe da auf der einen Seite diese Alert-Kunden, das sind alle ja relativ spezifische Individuen oder kleinere Businesses oder größere, aber Leute, einzelne Leute bei größeren Businesses. Und auf der anderen Seite habe ich diese potenziellen Datenkunden, die mit Alerts, das ist denen ja wurscht, die wollen einfach nur das als Datenquelle haben. Also da baue ich gerade eigentlich zwei Businesses. Das habe ich diese Woche erst bemerkt, dass ich ja da schon so divergierende Kräfte habe, ist schwierig, sich da zu priorisieren an der Stelle, weil die API-Kunden, die zahlen natürlich gerne mehr, ja. Aber die anderen Kunden, das sind dann
B2B,
halt auch,
ne?
Das sind dann halt auch mehr. Also spannende Business-Entwicklung bei mir auf jeden Fall.
Im Prinzip hast du ja, also ich hatte es neulich in einem anderen Podcast mal gehört, da ging es ein bisschen drum, naja, es gibt ja jetzt die LLMs, die bewerten die Reddit-Daten ja sehr gut und zahlen da auch für. Jetzt gibt's dann die Empfehlung, die ChatGPT, Claude und so weiter per Robots auszusperren. Und dann melden die sich schon, wenn man interessante Daten hat. Und dann kann man ja mit denen verhandeln. Jetzt hast du ja dort einen wahnsinnigen Wissensschatz in Form von ganz viel persönlichen Erfahrungen und Wissen in Podcasts. Ja. Das wäre doch für die wiederum sehr interessant, diese Daten von dir zu lizenzieren. Da gab es da irgendwelche Berührungen oder Kontakte?
Das kannst du aber wissen, dass das interessant wäre. Also da bin ich gerade dabei, wirklich ganz, ganz klar für mich zu entscheiden, will ich das? Ja? Also da muss man ja heutzutage als mündiger digitaler Bürger in einer Weltgemeinschaft, die sich da gerade versucht zu positionieren für oder gegen AI und vor allem auch für und gegen die Methoden, mit der das gerade passiert, da muss man sich ein bisschen überlegen, wo man da steht. Aber ich bin auch der Meinung, dass das, was ich hier baue, ist jetzt nicht unmöglich nachzubauen. Ja, das ist nicht einfach und das ist vielleicht auch nicht günstig. Aber wenn die das wollen, dann kriegen die Daten schon irgendwie ran. Das heißt, ich kann das auch, das muss ich jetzt auch als ganz egoistische Perspektive sagen, auch einfach an die verkaufen. Also ich denke da tatsächlich viel drüber nach. Ist das was ich vorantreiben will oder nicht? Aber die Daten sind schon öffentlich. Also das ist jetzt, die Firmen könnten das alles selber tun. Und ich kann das vielleicht auch besser packagen, wie man so schön sagt, und besser verfügbar machen, auch schneller verfügbar machen, weil ich ja wirklich am Puls der Zeit bin, Podping, was ich gesagt habe. Mittlerweile bin ich ja da in der Lage, innerhalb von 2 Minuten eine Episode runterzuladen, zu transkribieren und Alerts auszuführen. Das heißt, die ersten Hörer der Episode, die sind noch nicht mal 2 Minuten drin, da kriege ich schon ihre Notification für, du wirst erwähnt in Minute 45 oder so. Dieses Realtime-Ding, das ist was Podscan halt sehr gut kann, weil ja genau dafür gebaut ist. Und das kann natürlich sehr interessant sein für Up-to-Date. Ja? Up-to-Date Search Engines und so der Zukunft. Also ich denke halt drüber nach, kann ich das ethisch verantworten? Ich glaube, ich kann. Aber wie gesagt, wenn Gegenargumente dafür existieren, dann bitte ich die mir zukommen zu lassen. Ich bin auf Twitter zu finden. Gerne in einer DM, vielleicht jetzt nicht unbedingt in einem öffentlichen Schlagabtausch, weil da mache ich halt nicht mit. Aber ich bin generell sehr geneigt, auf diese Unternehmen zuzugehen, weil momentan können die das nicht crawlen. Die Webseite ist nur für Leute, die da bezahlen, zugänglich und weder OpenAI noch Anthropic haben einen Account bei mir. Und da ist auch nichts öffentlich irgendwie beziehbar. Das heißt, wenn die da wollen, müssen die mit mir sprechen. Können sie gerne machen. Ich glaube, ich bin da offen dafür.
Du hast ein bisschen gerade dein MAA geteasert, was du machst. Und du hast die Ausgabensituation ein bisschen gezeigt. Du warst bei 15, bist jetzt runter auf 5, 6.
Ja.
Nur für die Hostingkosten noch ohne was du außenrum brauchst, ne? Bist du da schon Break-Even?
Break-Even bin ich noch nicht. Nee, ich bin so halb da. Also ich bin so ungefähr bei der Hälfte. Was natürlich immer so ein Spannungspunkt ist, weil du weißt, du bist fast da, aber es ist trotzdem nochmal genau derselbe Weg, den du gerade schon gegangen bist. aber bin auf dem Weg dahin. Das wird auch immer einfacher jetzt, weil die Kunden, die ich habe, die werden alle präziser in ihrem Feedback. Das heißt, was ich jetzt baue, ist nicht mehr so aufwendig, wie das jetzt über die letzten Monate war. Hm. Das sind nur kleine Sachen, so baue mir doch mal schnell einen CSV-Export hier an die Stelle. Habe ich schon dreimal gemacht, kann ich ganz einfach wieder machen. Weißt du? Also das sind so die kleinen Dinge.
Das Grundgerüst aber hast du so.
Da. Das Gerüst steht, zumindest für das, was es gerade ist. Mhm. Und wenn ich neue Sachen bauen will, naja, da muss ich halt Zeit investieren. Aber ich sag mal so, komplett bootstrappen hätte ich das, glaube ich, nicht können. Also ich habe es am Anfang versucht und da hatte ich auch die Ausgaben noch irgendwie knapp unter 2000 gehalten. Da wäre ich jetzt schon profitabel. Aber dann irgendwann kam dann wirklich die Realisierung, dass wenn ich mit den tagesaktuellen Podcasts in dieser Welt mithalten will, muss ich zumindest 4000 Dollar ausgeben oder so. Und da habe ich ein Gespräch gehabt mit meinem Freund Tyler Tringas, der sicherlich auch in der Community bekannt ist, der führt den Calm Company Fund, wo ich auch investiert bin, wohlgemerkt. Also das ist, ich bin, nachdem wir das Unternehmen verkauft haben, Feedback Panda, hatten wir ja vorhin erwähnt, 2019 bin ich relativ schnell in den Calm Company Fund eingestiegen, weil Tyler sein Unternehmen, Storemapper, auch an denselben Private Equity Heini verkauft hat wie ich. Also Tyler war der Erste, den ich angerufen hatte, um zu gucken, ja, ist das jetzt ein vertrauenswürdiger Private Equity Partner oder nicht? Also da hatte ich Tyler direkt am Ohr, noch bevor wir uns kannten, weil die haben gesagt, ja, red doch mal mit dem, können wir mal quatschen. Ja, und seitdem kennen wir uns, seitdem haben wir viel miteinander zu tun. Und mit ihm habe ich halt drüber gesprochen, hier Potscan, geile Nummer, hat er gesagt. Und da hat er gesagt, naja, ich sehe hier Potenzial, dass, wenn der Fund bei dir ein bisschen Geld reinlegt, du halt schneller dein historisches Backlog aufarbeiten kannst. Da hat er gesagt, wie viel Geld würdest du denn jetzt brauchen, ohne dass wir jetzt hier groß auf eine mega Hockeystick-Wachstum oder irgendwie diese VC-Geschichte gucken müssen? Was ist denn gerade notwendig, um es ein bisschen zu beschleunigen? Ja, darf ich natürlich nicht sagen, ist ja alles Geheimhaltung, aber es sind ein niederer sechsstelliger Betrag, ist, glaube ich, was ich sagen darf. Es ist so ziemlich genau, was die generell an Geld investieren in Softwareunternehmen, die Bootstrapper-mäßig wachsen wollen, die also wirklich profitabel zu sein anstreben und gleichzeitig auch, wirklich vernünftige Business Fundamentals erzeugen. Das macht der Fund so. So, und da haben wir das relativ schnell gelöst, haben wir dann auch unterschrieben und sind in das Verhältnis getreten. Und da habe ich ein bisschen Anschubfinanzierung bekommen. So würde man das wahrscheinlich nennen. Es ist schwierig zu sagen, ist das jetzt noch Bootstrapping oder nicht? Also ist es natürlich nicht, wenn man es über die Wortdefinition macht, weil man nimmt halt die Schuhhaken der anderen an der Stelle. Mhm. Also es ist ja schon Fremdkapital. Aber es ist halt auch Fremdkapital ohne, wie man so schön sagt, Strings attached. Ja, also das ist ganz spannend. Das kann ich vielleicht ein bisschen ausführen.
Auf jeden Fall.
Was in dem Vertrag drinsteht, so ist, die haben einen Standardvertrag, den kriegt jeder. Das ist wirklich, du machst so ein Safe, so ein Simple Agreement for Future Equity. Was heißt, dass dein Unternehmen wird mit einem bestimmten Betrag bewertet. Eine bestimmte Prozentzahl davon ist der Betrag, den du kriegst. Ja, die paar hunderttausend. Und dann ist das halt ein paar Millionen wert oder so, abhängig davon, wie viel die investieren. Und wenn dann irgendwann mal eine Series A geraced wird oder so, wenn du wirklich mal Großkapital einholst, dann wird diese Prozentsatzzahl, die da existiert, umgewandelt in Kapital im Unternehmen oder in Anteile im Unternehmen und dann kriegt das der Fund. Ja, also bis dahin sind die nicht Eigner. Potscan gehört 100% mir. Wenn ich aber raise oder wenn ich einen Exit habe, also immer wenn Liquidity passiert, wenn irgendwo Geld fließt, dann kriegen die ihren Teil. Aber nur dann. Und auf dem Weg dahin, ab, ich sag mal so 100.000 Revenue im Jahr, die ich mir selber auszahlen darf, was total abgefahren ist, wenn man sich das mal überlegt, danach kriegen die ihren Prozentteil von zusätzlicher Revenue. Das heißt, wenn wir jetzt, was weiß ich, 10%, sagen wir mal, wir haben 10% gemacht oder so, dann kriegen die, nachdem ich mir selber 100.000 schön ausgezahlt habe als Gehalt, kriegen die von jedem Tausender nochmal 100 überwiesen zurück. Also das wird dieses Shared Earnings Agreement, was man da macht. Und ich sag mal so, Geld mit diesen Qualifikationen anzunehmen, ist eine sehr einfache Nummer. Ja, da steht kein Board dahinter, da ist kein, du musst in 3-4 Jahren Exit machen.
Musst du was reporten?
Muss ich einmal alle 4 Monate nach dem zweiten Jahr oder so. Also auch das ist so eine ganz, ganz ungefährliche Nummer. Die wollen halt nur sehen, das, was du mit dem Geld machst, in das Unternehmen fließt. Mhm. Ja, da, also, wenn ich jetzt was Neues starten würde, was, wo das Geld mir geholfen hat oder hätte, das zu starten, dann gehört das auch mit denen. Das ist auch mit einem Agreement an der Stelle. Ich habe damit mit Tyler eine Episode gemacht, die auch auf meinem Podcast ist, wo wir kurz bevor ich unterzeichnet habe, habe ich ihn nochmal angerufen und nochmal ein paar Nachfragen gestellt, jetzt so ganz spezifische. Und wir haben uns entschieden, das einfach aufzunehmen. Also das ist auch auf meinem Podcast mit drauf. Wie gesagt, Building in Public passiert auf vielen Ebenen. Ne? Das war einer davon. Ja, und das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, das Unternehmen von Anfang an in den richtigen technischen Horizont zu heben. Das Problem ist nämlich mit Podscan, egal wie viel Kohle ich habe, am Tag kommen 30.000 neue Episoden raus. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wenn ich 10 Customer habe, dann machen die so und so viel Aufwand. Und wenn ich 100 Customer habe, dann machen die so und so viel Aufwand. Das ist eigentlich total egal. Ich kann 10 Leute auf meiner Plattform haben. Ich kann 50.000 Leute auf meiner Plattform haben. Es sind trotzdem 30.000 Episoden pro Tag, die da reinkommen. Und das ist so ein bisschen das eigenständige kleine Problem von Podscan, wo ich Kapital für gebraucht habe. Ich hätte es auch weiter selber finanzieren können. Ich habe ja Unternehmen verkauft vor ein paar Jahren. Da ist noch ein bisschen Kohle da. Aber ich dachte mir, Mensch, ich bin ja auch Investor in dem Com Company Fund. Da investiere ich ja faktisch trotzdem
in mich selbst.
Ja. Ist ganz kurios. Da ich bin sowohl Investierter als auch Investierender über den Fund. Ist eine lustige Nummer. Aber ja, das ist die Situation, wo Podscan gerade steht.
Ich habe Fragen. Hast du, wie kompliziert ist der Vertrag, den man da unterschreibt? Ist es eine Seite und fertig oder ist es was, wo man einen Anwalt dafür braucht?
Es sind 4 Seiten oder so und die bestehen, glaube ich, also es sind, glaube ich, 5 Seiten und 3 davon sind nur Definitionen von Begriffen. Da ist nichts kompliziert. Also der Safe selber ist ja wirklich, das S steht für simple und das ist auch simple. Und dann gibt's noch einen Side Letter, der dann nochmal auf einer Seite dieses Verhältnis mit diesem Revenue Sharing und ab welcher Verkaufssumme kriegen die wie viel Prozent und so, das alles definiert. Aber wirklich, das kannst du innerhalb von 10 Minuten durchlesen. Und das ist sehr, sehr einfach gehaltenes Juristenenglisch. Und es ist auch wirklich ganz deutlich in unser beider Sinne. Also das hat mich so ein bisschen zu dem Fund gezogen von Anfang an, dass die Leute, die in den Fund investieren, sind Bootstrapper. Die wissen also, was diese SaaS-Founder, die dann in den Fund reingeholt werden, was die wollen, was die brauchen. Also das ist eine gegenseitige, ja, Empowering-Geschichte an der Stelle. Also wirklich super simpel, sehr einfach. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Also einen Anwalt hätte ich dafür nicht genommen. Da hätte ich lieber weiter gebootstrappt und noch ein bisschen mehr Eigenkapital reingeworfen. Ich zahle ja keinem Anwalt Geld, dass ich irgendwie 3 Seiten Text durchliest oder so.
Ja, verstehe ich. Hast du dann, wenn du selber in den Fonds investiert hast, da gab es ja, glaube ich, 3 oder 4 so Runden, heißen die da, glaube ich. Ja. Hast du in einer vorherigen investiert, wie du jetzt selber drin bist? Oder wie ist es genau die gleiche, wie ist das Verhältnis?
Ich glaube, ich bin in 2, 3 und 4. Ich bin ja schon seit einer Weile mit dabei. Ja. Das heißt, ich habe nur mit einem bestimmten Teil meines Kapitals mich selber mitfinanziert und die anderen, die älteren, da bin ich nur als Investor mit drin.
Und hast du von irgendeinem vorherigen Investment schon was zurückbekommen auch?
Ja. Also ja. Wir haben schon mal eine Auszahlung gekriegt und es kommen ja jedes Quartal oder so, oder jedes halbe Jahr, kommen ja die Dokumente zurück mit dem Wert des eingezahlten Kapitals. Ich weiß nicht ganz, wie viel ich jetzt da spezifisch drüber reden kann, aber ich glaube, die ersten beiden Funds sind beide profitabel. Es ist nur der letzte, wo noch ein bisschen gearbeitet werden muss, glaube ich. Mhm. Soweit ich weiß. Also ich habe da jetzt die Nummer noch nicht ganz speziell im Kopf.
Und bekommst du denn dort ein Reporting über alle Portfolio-Companies dann?
Das Reporting kommt über die Advisor-Plattform, die da benutzen. Das macht Tyler sehr, sehr gewissenhaft. Es ist auch nicht großes Wunder. Der Mann kann mit Zahlen gut. Der kann auch gut schreiben. Der kann auch gut denken. Sonst würde er den Job nicht so gut machen. Da kommen immer sehr, sehr gute Zahlen. Und natürlich, wenn man Investor ist in dem Fund, ist man auch in der Mentor-Community drin. Also jeder Bootstrapper, der da rein investiert, ist auch Mentor für die anderen Bootstrapper, die vom Fund Geld bekommen. Und da wird natürlich viel kommuniziert.
Okay. Was für eine Summe muss man da selber investieren, wenn man in so einen Fund rein möchte? Ist es 5-stellig noch oder dann schon 6-stellig?
Also das war bei uns sogar am Anfang nur 4-stellig.
Ah, okay.
Weil, naja, man kann ja mal fragen, ne?
Ja, ja.
Das war, können wir auch mal nur, und dann sagt er, ja, okay, wenn ihr müsst, dann geht das auch los. Also das ist, ich glaube, bei den meisten Funds, die so in diesem Feld mit Bootstrappern arbeiten, der Tiny Fund wird ja ganz ähnlich sein und in die VC und wie die alles sind, die werden schon eher nur im 5-stelligen Bereich anfangen oder halt im hohen vierstelligen, im niedrigen fünfstelligen. Ich glaube, da musst du jetzt nicht mit 100.000 reingehen oder so.
Okay.
Das kann auch kleinere Summen sein.
Ah ja, hätte ich jetzt gedacht, das ist ja auch schon ein gewisser Aufwand, jetzt das zu managen und dass man dann darüber sicherstellt, dass sich das lohnt.
Ja, aber es ist halt auch nicht so groß, was die Zahlen angeht, die dann in dem Fund selber laufen. Ne? Hm. Du musst halt nicht irgendwie 10 Millionen an irgendein Unternehmen ausschütten, wenn du halt nur, was weiß ich, 100.000, 300.000, 200.000 an die einzelnen Investierten rausgibst. Das sind halt die Größenordnung eine andere.
Wie passt das Ganze jetzt noch zu deinem Personal Branding mit The Bootstrapped Founder? Du hast ja auch selber gesagt, ist es noch Bootstrapping? Ist auch so eine Frage, die ich jetzt aus der Community bekommen habe, die ich dir unbedingt stellen soll. Hast du da viel Feedback bekommen auf das? Du hast ja auch im Podcast announced, glaube ich, den verlinke ich auch.
Ja.
Vor einigen Folgen gab es da viel negatives Feedback, viel Zuspruch. Wie gingst du damit um?
Also ich glaube, ich habe mir eine Community aufgebaut, die generell sehr positiv ist. Mhm. Denn ich erinnere mich nicht auch nur ein einziges Mal, was Negatives über diesen Schritt gehört zu haben. Ich denke, ich hab das von Anfang an sehr aggressiv, sehr deutlich und sehr öffentlich kommuniziert. Ich habe gesagt, ich nehme Geld. Hier ist von wem. Hier ist, wie das läuft. Hier ist das Gespräch mit Tyler drumherum.
Ja.
Also das sehr öffentlich kommuniziert. Und ich sag mal so, das mit dieser Personal Brand, ne, mit öffentlicher Kommunikation, Das Kritische an diesem ganzen Ding ist ja dieser Bereich zwischen, wo Leute nicht mehr genau wissen, was Phase ist, was richtig ist und was die denken, was richtig ist. Das ist ja in Öffentlichkeitsarbeit immer so das Ding. Das Problem ist nicht, was du sagst. Das Problem ist, was Leute denken, was du sagen würdest, aber nicht gesagt hast. Ja, dieses kleine bisschen Ungewissheit, wo dann Leute mit ihrer eigenen Erfahrung das einfach füllen und dann projizieren. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt alles, was ich gedacht habe, alles, was ich gemacht habe, rauskommuniziert habe, wurde dieser Bereich, wo Leute sich noch ein bisschen was nachträumen mussten, wurde der so klein, dass der keine Angriffsfläche mehr geboten hat. Hm. Ich kann nicht mehr Deutsch sprechen, tut mir leid.
Ja, es geht mir also, auch so gerade. Ja.
und in dem Moment wurde es halt sehr, sehr einfach, mit Unterstützung und sehr positiven Meinungen konfrontiert zu werden. Da gab es nicht viel, wo Leute sich am Drang aufhängen können. Das war ja immer noch unter Bootstrappern, war halt nicht mehr 100% Bootstrapping. Ich würde es nicht mehr als 100% gebootstrapped bezeichnen. Es war gebootstrapped bis zu dem Moment, wo Kapital reinkam. Und jetzt ist halt kapitalisiert, aber halt auch immer noch mit derselben Methodik. Ich mache heute nichts anders, als ich es im Februar oder im März gemacht habe. Ich gehe immer noch genauso an die Produktentwicklung ran. Ich gehe nicht auf irgendwelche großen VCs zu und versuche da zu raisen. Brauche ich nicht. Hab genug Kohle. Wir sind ja fast am Break-Even. Also da ist ja noch da. Ne? Also da ist noch so viel Runway da, dass mit jedem Monat, wo ein bisschen mehr Kohle reinkommt, sich der Runway fast verdoppelt an der Stelle. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und ich versuche das auch sehr öffentlich zu entkräften an der Stelle. Wenn da irgendwie, ich will nicht sagen Kritik kommt, die brauchst du ja nicht zu entkräften. Kritik ist ja immer gerne gesehen. Aber wenn da Fehlinformationen sind, dann gehe ich da sehr aggressiv drauf zu und sage, hier ist die Realität. Wie kann ich dir das nachweisen? Wie kann ich das kontrollieren? Aber ich würde sagen, Bootstrapping ist es nicht mehr, aber es ist immer noch Indie. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja, wir sind immer noch Indie-Hacker, weil das Geld, was ich genommen habe, verpflichtet mich zu nichts. Außer dass, wenn ich das für, was weiß ich, 20 Millionen verkaufe in ein paar Jahren, dass ich dann irgendwie 10% oder 12% oder wie auch immer genau das, was da drin steckt, an einen Fund rausgebe, der mir gerne ein bisschen Kohle reingeschoben hat. Ja, damit kann ich leben.
Hm.
Also Indie ist, glaube ich, der zentrale Begriff. Mhm. Bootstrapping ist die Methode, Indie ist die Perspektive. Und die Perspektive, die stimmt noch.
Mhm, verstehe ich. Das ist auch eine Argumentation, wo ich mitgehen kann. Du hast jetzt wieder seit einer Weile, arbeitest du wieder an einem Projekt, was eine gewisse Größe hat, wo du Feedback bekommst, was dich dann auch ablenkt von Content und Schreiben, aber was dir offensichtlich Spaß macht. Wie geht's dir damit? Wie ist das Gefühl, wieder an was Großem zu arbeiten, was Kunden nutzen?
Ah, es ist immer richtig, richtig geil, bis dann der Server abraucht. Weißt du, wenn in dem Moment, wo du nachts irgendwie so eine E-Mail kommst mit AWS hat irgendwie Timeout oder irgendwas, dann kommt immer so ein bisschen die SaaS-Founder, wie sagt man so schön, die Erinnerung an die Bomben und so. Also da kommt diese PTSD-Geschichte, kommt dann relativ schnell durch. Aber der größte Teil meiner Zeit ist sehr, sehr produktiv, sehr, sehr spaßig, macht sehr viel Fun. Ich habe unglaublich viel gelernt in den letzten Monaten über Entwicklung von verteilten Produkten, Distributed Systems und über AI. Also ich stecke ja jetzt in der Technologie drin, glücklicherweise nicht abhängig davon zu sein, weil das ganze OpenAI-Zeug und die Llama-Geschichten, die laufen ja alle auf Servern, über die ich volle Kontrolle habe. Ne? Mhm. Da mache ich einmal ein Server-Image, das lade ich mir irgendwo hin und wenn ich das irgendwo neu aufspinnen muss, dann schmeiße ich das Image rein und dann geht das wieder. Da ist ja nicht irgendwie OpenAI mit der Version 4.0. irgendwas. Mir noch wurscht, das läuft alles lokal bei mir. Ne? Also ich habe sehr viel Kontrolle drüber, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, diese Technologie zu benutzen, die es vor zwei Jahren noch nicht gab. Das ist total abgefahren. Ich lerne jeden Tag was dazu, was ich gerade erwähnt habe, dieses Entity Recognition, Entity Extraction Zeug. Das sind Themen, die habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört. Und mittlerweile stecke ich in irgendwelchen Machine Learning Papers drin, wo ich genau lerne, was die Abhängigkeiten sind und wie du Präzisionen hinkriegst, wie du die Daten frisch hältst und so. Das ist für jemanden wie mich, der immer was Neues sucht, der so ein bisschen ADHD-mäßig unterwegs ist, auch nicht diagnostiziert, aber vom Gefühl, ja, also das ist ja wahnsinnig bewegend, da kommt ja Energie jeden Tag rein über das ganze Zeug. Also ich habe unglaublich viel Spaß. Wie gesagt, die Technologie, die Infrastruktur, das ist nicht so einfach zu handhaben, das wackelt auch immer ein bisschen, aber das ist es wert, 100%. Und das Schöne an PodScan ist, das ist jetzt nicht das kritischste Produkt, ja, das ist jetzt nicht irgendwie für jemanden, der das nutzt, so stehen und fallen oder so, das ist immer noch so ein bisschen das
asynchron
damit dazu. Mhm. Das ist asynchron. Mhm. Wenn da mal irgendwie 3 Stunden der Server nicht geht, naja, kann ich da trotzdem weiterschlafen. Dann wache ich auf, dann mache ich das später. Das ist schön. Also das ist generell empfehle ich jedem Gründer. Mach was Nützliches, was jetzt nicht unbedingt kritisch ist. Das macht's am entspanntesten zu benutzen.
Also beeindruckend finde ich das ja schon alles jetzt auch, muss ich sagen, auch was du da jetzt alleine mit der Hilfe von den LLMs natürlich, aber was du als, das würden ja ganze Firmen teilweise nicht schaffen, weil die zu lange brauchen, sich zu entscheiden, wie sieht das Design aus, wie soll die API aussehen, da habe ich die Meinung, lass mal so bauen und du kannst halt alleine entscheiden und machen und ich glaube, das ist dann wieder der Indie-Way, den du vorher erwähnt hast und dann macht es ja auch wieder Sinn, ne?
Ja, das ist ganz, ganz klar. Ja.
Abschließend jetzt zu PodScan. Du hast vorhin ein bisschen das Dilemma angedeutet, dass du nicht genau weißt, Richtung B2B, oder das ist ja eigentlich beides B2B wahrscheinlich, weil es alles Firmenkunden sind. Die einen haben halt
Wörting, die anderen. Andere Kunden.
Andere B2B. Wie gehst du an so eine Entscheidung jetzt hin, zu überlegen, auf wen konzentriere ich mich? Muss ich diese Zöpfe abschneiden? Mich auf diese konzentrieren? Kann ich beides weitermachen? Sind es 2 verschiedene Produkte am Ende, 2 verschiedene Frontends, Marken-Landing-Pages, bleibt es 1. Wie gehst du an so einen Prozess ran?
Ja, also wenn du mir die Antworten auf diese Frage bitte gerne geben könntest, wäre ich sehr zufrieden. Ja. Da stecke ich jetzt gerade wirklich, also ganz genau jetzt gerade sehr, sehr tief drin. Und wir haben jetzt über die nächsten Tage wirklich mal ganz viel Zeit nehmen, sehr tief in mich zu gehen und das sind ja sehr langfristige Entscheidungen, ne? Diese Unterscheidung zwischen, mache ich jetzt ein Alerting System, bin ich ein Social Media Monitoring Tool, das nennt sich Media Monitoring, das gibt es schon seit vielen Jahren. Ich habe da vor ein paar Wochen mal mit jemandem gesprochen, der macht das mit Fernsehaufnahmen seit 20 Jahren. Die haben Wahnsinn. In Amerika in jeder Nachrichtensende-Empfangsgegend haben die einen Server stehen, also in 72 Nachrichtenbereichen haben die einen Server stehen, der einfach nur mitschneidet und dann genau das Gleiche macht. Transkribieren und nach Sachen suchen. Und das ist ein spannendes Feld. Das ist auch ein sehr altes Feld. Wie gesagt, Media Monitoring, das machen Leute mit Zeitungen, mit Mikrofilmen, all so ein Blödsinn. Will ich dahin gehen? Oder will ich die Datenplattform bauen? Will ich derjenige sein, der die Datengrundlage bietet, für andere Leute so eine Sachen wie PodScan zu bauen? Ja? Kann ich ja machen. Die Transcription selber, das ist ja der wertvolle Teil. Das Alerting System da drauf, das kann auch jemand anders basteln, wenn ich will. Ja, da kann ich sagen, ich schlaf das Alerting ein, mache jetzt nur noch Datenplattform, bin jetzt die größte Podcast-Datenplattform, die mit Realtime und Deep Insights mit Extraction und Entity Recognition und auch mit Voice Printing und diesen ganzen coolen Sachen ankommt und sagt hier, es gibt keine Datenplattform, die so geil ist wie die, die so viel, so schnell, so effizient wie möglich darbietet, ist eine schwere Entscheidung, weil das eine, die Media Monitoring Nummer, klar definierter Raum. Da gibt es schon Konkurrenten, da gibt es ganz klar auch für jedes Marketing-Team kannst du sagen, hier, damit können wir einen Podcast reingucken, das konnten wir vorher nicht, dafür haben wir Budget. Auf der anderen Seite, Datenplattform, da arbeite ich mit Entrepreneuren zusammen und die haben natürlich alle kein Geld. Oder wenn sie natürlich in größeren Unternehmen sind, haben sie sehr viele Anforderungen. Da wird es plötzlich ein bisschen Corporate, da wird es Enterprise. Will ich das? Da stehe ich gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen. Mein Gefühl sagt mir, ich muss in die Datenrichtung gehen. Dort ist das Geld. Und dort ist auch die Opportunität. Dort sind Leute, die bauen dann das nächste, was weiß ich, ne, das dann darauf aufgebaut wird. Das nächste HubSpot, das halt ganz spezifisch Kunden-CRM für Podcaster ist oder so. Das baut dann mit meinen Daten irgendwas. Das finde ich spannender. Das würde ich auch in 5 Jahren lieber machen, als mich weiter mit Marketingagenturen auseinanderzusetzen. Ist auch spannend. Podcast-Marketing ist auch cool. Aber das fühlt sich ein bisschen begrenzt an. Aber da stehe ich noch dazwischen. Da muss ich halt auch eine moralische Entscheidung treffen. Will ich für diese Leute ein bestehendes Problem lösen, was ich sofort lösen könnte? Oder will ich vielleicht Probleme für andere lösen, die sie noch nicht haben? Also da kommt auch so ein bisschen, wo ist meine Zeit am besten investiert? Na, wo muss ich jetzt helfen? Kommt ein bisschen rein. Also das sind viele Ebenen, wo ich noch dran arbeite. Aber die Tendenz geht zur Datenplattform. Ich glaube, das ist einfach, das wären zwei Produkte. Das eine wird auf der Datenplattform aussetzen. Ist ja jetzt schon so. Ne? Das Monitoring baut ja auf der Datenplattform auf. Ich glaube, das muss ich auseinanderziehen und dann für beide auch, das wird auch monetarisierbar anders. Da wird Monitoring ein bisschen günstiger und Datenplattform ein bisschen teurer.
Ja.
Also das,
ja, das ist ja so die spannend. Gleiche Datenbasis. Also ich glaube auch, dass es am meisten Sinn macht, aber vielleicht musst du dir dann jemand holen, der sich um das Marketing an der Stelle mit den Marketing-Agencies kümmert und den Rest machst du dann selber, ne?
Also, und dafür wäre ich gerne profitabel, weißt du? Ich würde gerne jemanden bezahlen können mit Geld, was ich habe. Ja. Und da deswegen bin ich gerade noch so auf der Product-Market-Fit-Suche, genau spezifisch, wo will ich hin, wo ist gerade Kohle? Und das wird wahrscheinlich auch eine Migration am Ende werden. Ich werde wahrscheinlich mehr Zeit immer noch investieren in die bestehenden Kunden, die das jetzt genau für den Zweck nutzen und in deren Sinne die Datenplattform verbessern. Weil jede Verbesserung in der Datenplattform, die streut er dann automatisch in die Verbesserung der Daten, die bestehenden Alert-Kunden bekommen. Ne? Also das ist ja alles synergetisch, wenn man so schön sagt.
Ja,
ich mache mir da keine Sorgen, ich mache mir einfach Gedanken. So.
Ja.
Ich glaube, so wird das laufen.
Ist ja auch der optimistische Weg, das zu sehen. Deine anderen Themen, die du noch alle machst, die gibt's ja heute auch alle noch. Von daher gibt's ja keinen Grund, was abzuschalten. Also es gibt das Permanent Link gibt's noch. Das war die E-Book Permanent Links, was du dir gebaut hast, als du geschrieben hast. Es gibt Podline noch, wo wir schon drüber gesprochen haben. Es gibt den Twitter-Kurs noch.
Ja.
Anscheinend ist es ja kein Aufwand, das alles am Leben zu erhalten. Macht es dir keinen Aufwand? Läuft es einfach so?
Ich hatte es ja angedeutet, ich bewerbe es nicht allzu viel, aber trotzdem kommt jeden Tag noch 1-2 Sales von irgendwas rein. Also das ist auch das strangeste Gefühl, wenn man dann auf sein Telefon guckt und da steht irgendwie Kursverkauf für $50 und ich denke mir, ich hatte ja mal einen Kurs.
Den gibt es ja noch.
Also, den gibt es ja noch. Also das ist, glaube ich, Daniel Vassallo sagt so schön, das Portfolio of Small Bets. Ja. Ne, diese kleinen Wetten, die man hat, wo verschiedene Produkte, die alle irgendwie miteinander verbunden sind oder auch nicht, aber was trotzdem alles irgendwie in dieselbe Finanzkleider im Endeffekt zurückläuft, das mache ich halt immer noch. Ich rede über meine Produkte, ich retweete meine alten Launch-Tweets alle paar Monate mal, dann sehen Leute, ach, der hat ja ein Buch geschrieben.
Ja.
Du musst ja, es kommen ja immer wieder neue Leute
rein,
die wissen ja gar nicht, was du gemacht hast. Das musst du ja neu kommunizieren. Und das mache ich regelmäßig, das mache ich mit viel Automatismen. Läuft alles noch. Die SaaS-Dinger, na gut, ich sag mal so, ich bin jetzt vielleicht kein 10x-Engineer, ja, kein Ninja, aber ich bin ein 1x-Engineer. Ich kann Engineering und ich habe Sachen gebaut, die gehen einfach von selbst. Und das ist ja auch nicht schwer, eine Sache, wo du keinen neuen Code reinpushst, am Laufen zu halten. Ne? Da ändert sich ja nichts. Und in der Hinsicht, Sachen laufen einfach weiter. Alles ist miteinander irgendwie verbunden. Ich rede viel über die Produkte im Podcast. Ich habe den Podcast bei mir in Podscan drin. Ne? Das wird ja auch alles analysiert. Also da läuft halt viel über diese Querverweise zwischen den Sachen. Und das hält das alles so ein bisschen am Laufen.
Was mit den Dingern, die für dich Aufwand machen, weil du Zeit und Hirnschmalz reinstecken musst? Du hast ja noch Clarity Call, habe ich gesehen. Da kann man dich als Consultant buchen und es gibt auch einen Twitter-Teardown. Machst du das noch?
Ja, mache ich noch. Hatte ich gestern erst.
Das okay.
Letzten Clarity Call gestern erst gemacht. Also wenn jemand mit mir reden will, für Geld, kein Problem. Ja. Mach ich gerne. Da habe ich auch immer offen. Das ist auch alles auf meiner Webseite verlinkt und da finden das die Leute auch. Ich bewerbe das nicht. Die Leute finden das, wenn die das brauchen. Ist meine liebste Art, mit Leuten zu arbeiten, ist, wenn ich genau weiß, dass die eine Notwendigkeit haben. Ich schiebe das so ungern. Ich mache so ungern dieses Push-Marketing. Ist nichts für mich. Deswegen, ich verkaufe da wahrscheinlich weniger, als ich könnte. Aber auch die Consulting-Dinge und der Teardown ist eins und die Clarity Calls sind welche, mache ich halt wahnsinnig gerne, wenn jemand das braucht. Dann steige ich halt bei denen auch gerne in ihr Problem mal rein und denke mal drüber nach. Das ist, das heitert mich sehr auf, weil es mir erlaubt, ein bisschen aus meiner eigenen Welt rauszugehen. aber meine Erkenntnisse mitzunehmen, das in eine andere Welt reinzugeben, jemand die Probleme der anderen Person zu lösen und dann wiederum daraus was rauszunehmen mit in meine eigene Welt. Also auch das ist wieder Synergie an der Stelle, dass ich selbst aus dem Moment, wo ich was lehre, noch was lerne. Das merke ich überall. Building in Public ist genau das Gleiche. Ich sage halt, hier, guck mal, das habe ich heute gelernt. Und dann sagt jemand, ja, guck mal da ist noch ein kleines Ding, da ist noch ein kleines Problem. Oder hier, das hat jemand anders schon mal so gelöst, vielleicht lernst du da noch was, dann lerne ich was, dann rede ich da wieder drüber und dann sagt jemand, ja, aber guck mal hier. Also das ist immer dieser Zyklus des Lehrens und Lernens, den versuche ich überall am Laufen zu halten. Und das ist wahnsinnig pragmatisch. Das ist super nützlich für alles, was ich mache.
Du hast vorhin irgendwann mal angedeutet, dass du vielleicht auch eine Idee hast für ein neues Buch. Wird es da dann um AI, LLMs gehen, um Podcasts oder gibt es noch gar keine Idee?
Also ich meine momentane Präferenz ist Building in Public. Die Idee, ein Produkt vor, für und mit den Leuten zu bauen, für die das Produkt da ist. Oder ein Business oder ein Projekt oder ein aktivistischer Ansatz. Irgendwas, was man erzeugen will, irgendwas Neues. Dass man das halt nicht hinter verschlossenen Türen durchorchestriert und baut, ja, wie es ja auch gerade in der Softwareentwicklung sehr typisch ist. Selbst mit Agile ist es ja immer noch sehr im Unternehmen drin, sondern dass man das wirklich in und durch die Kundschaft durchpeitscht von Anfang an, um die ganzen Fehlinterpretationen, diese Kapriolen, die man da so hat auf dem Weg, um die von vornherein auszumerzen. Ich glaube, das ist spannend, weil es halt nicht nur mit Softwareentwicklung funktioniert, das funktioniert eigentlich überall. Sobald du Leute involvierst, werden die Projekte besser, wenn du es richtig machst.
Ja, das wie bei Kickstarter, ja. Im Prinzip bei Hardware-Produkten ist es ja auch so ähnlich. Ne? Du kaufst erstmal eine Vision und unterstützt sie. Und dann dauert es ein Jahr oder zwei, bis du die Vision in den Händen hast, falls es wirklich passiert. Manchmal passiert es leider nicht, aber ja.
Genau, und das Risiko ist bei jedem Projekt da. Das ist ja auch bei, was weiß ich, wenn du einen Chor starten möchtest. Du bist halt irgendwie in deiner Community, möchtest du gerne singen, Weihnachtslieder oder so. Naja, auch der Chor kann gut funktionieren, kann aber auch schrecklich klingen, wenn das halt nicht, wenn du halt die falschen Leute reinholst. Ne? Also jedes Projekt hat ja das Potenzial zu versagen, aber das hat auch genauso auf der Flipside das Potenzial zu Erfolg zu haben. Ne? Also deswegen ist die Frage, ist Building in Public jetzt für dieses Projekt gut geeignet? Ist nicht bei jedem so, aber für viele Projekte ist es definitiv besser, als wie sie gerade angegangen werden, mit einem sehr kontrollierten Kommunikationsverfahren. Ich glaube, da kann man viel, viel offener und viel involvierter sein mit den Leuten um sich herum. Und da würde ich gern drüber schreiben. Ich rede ja sowieso permanent drüber. Und Podscan ist das perfekte Projekt, anhand dessen ich beweisen kann, dass es funktioniert. Ja, also ich mache erstmal Podscan fertig. Wie gesagt, wenn es dann für 20 Millionen rübergeht, dann schreibe ich das Buch gerne, kein Problem.
Ja. Klar, ja, verstehe ich. Wie hat sich so dein Arbeitsalltag geändert, jetzt vom Content Producer wieder hin zum Softwareentwickler? Musst du dich da organisieren, irgendwie sagen, hey, die ersten 4 Stunden code ich da oder ich mache es abends, jetzt haben wir bei dir Nachmittag oder Mittag noch das für Content reserviert. Wie machst du das, dass es funktioniert? Weil du hast es ja jetzt eine Weile nicht gehabt, deswegen frage ich.
Ich hab, wie gesagt, schon viel reduziert. Also auf der einen Seite natürlich habe ich die Interviews ein bisschen runtergeschraubt, weil die den größten Zeitaufwand hatten immer. Ne? Also erstmal musst du weißt ja selber, 1,5 Stunden mit jemandem reden und dann musst du das noch editieren, auf irgendwas runterbrechen, musst die Qualität da machen, musst noch irgendwie ein Thumbnail für und die ganzen anderen Sachen, die da sind. Da habe ich anfangs mir Hilfe geholt. Für das. Also ich hatte dann einen Designer, der dann auch noch Editor war. Der hat sich da bei mir rangesetzt und die Sache für mich editiert, bis ich dann festgestellt habe, halt, das ist ein UX-Designer und ich baue hier gerade ein Softwareprodukt. Lass doch das mit dem Video, mach doch mit mir UX-Designer einen Podscan. Der ist jetzt Vollzeit, also immer noch sehr partial, aber seine volle Aufmerksamkeit für die paar Stunden in der Woche, die er hat, gehen jetzt alle in Podscan rein. Deswegen sieht das mittlerweile auch ganz gut aus. Nicht mehr wie zusammengebaut von einem 3-Jährigen oder so, wie es vorher war. Also ich habe mir da Hilfe geholt und ich glaube, einer der größten Vorteile in meinem Leben, die ich für die ich selber nichts kann, ist, dass ich mit einer ganz fantastischen Partnerin zusammenlebe. Daniel hat ja mit mir Feedback Panda gegründet, ohne die wäre das nie passiert, ohne die hätte ich das Unternehmen nie verkauft und ohne sie wäre ich jetzt auch nicht, wo ich bin. Und sie ist eine ausgebildete Audio-Engineering, also eine Tontechnikerin.
Auch noch.
Das heißt, jeden Podcast, den ich mache, den werfe ich einfach roh ihr rüber. Und sie arbeitet normalerweise an Netflix-Produktionen. Also sie macht ja Audio-Zeug für Netflix-Shows, die da laufen. Die hat dann halt so noch ein bisschen Zeit nebenher für mich, da nochmal einen kleinen Podcast mit reinzuschieben. Der kommt dann entsprechend gut raus und auch super editiert, super alles durch diese professionellen Tools, die sie da hat, durchgefeuert. Das nimmt mir natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit ab. Und das erlaubt mir dann tagelang in der Woche wirklich nur am Code und an dem Business zu sitzen und vielleicht ein, zwei Tage in die ganze Mediengeschichte reinzusteuern, was vorher andersrum war, wo ich 4 Tage Medium und 1 Tag Software gemacht habe.
Das ist jetzt gewohnt. Und bist du dann da so am Abnörden wie früher, also dass du 10, 12, 14 Stunden am Tag codest, oder ist das gar nicht mehr effizient?
Also da wäre ich langsam zu alt für. Ich komme jetzt mit großen Schritten auf die 40 zu. Große Schritte heißt in 6 Monaten oder so. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, das ist auch nicht mehr so spannend, nach Stunde 6 da an diesem Problem rumzuarbeiten. Ich hab Haus, Frau und Hund. Ja. Und die sind für mich jetzt im Vergleich zu, wo die Prioritäten lagen in meinen 20ern oder so, viel wichtiger. Also das Leben außerhalb des Businesses ist, das ist im Endeffekt alles, was ich habe. Ne? Also wenn ich das Business weggebe, und das hatte ich ja auch schon vorhin gesagt, da kommt man in so eine Leere rein, da weiß man nicht mehr, was man macht. Ja, da kommt man in so ein Void, so eine Leere, und da, die muss man dann künstlich füllen, um wieder was zu fühlen oder um wieder irgendwer zu sein. Und das muss nicht passieren, wenn man halt schon ein existentes Leben drumherum hat. Also meine Prioritäten sind mittlerweile anders. Die sind jetzt nicht vollständig vom Business weg. Bin auch immer noch am Tag gefühlt 28 Stunden auf Twitter. Aber ich nehme mir trotzdem die Zeit, die ich will, für mein Privatleben und für meine Hobbys und für Ausgleich, für Lesen. Ich habe in den letzten Wochen wahnsinnig viel Fiction gelesen, also so Fantasy-Literatur und so. Endlich mal wieder, ja. War wieder reingekommen in die Welt, sich eine andere Welt vorzustellen, um sich ein bisschen zu entspannen. Also man repriorisiert. Ich sag mal so maximal 8 Stunden am Tag kann ich coden. Danach will ich nicht mehr. Also bewusst. Also das ist dann, nee, heute nicht. Diesen Luxus gönne ich mir mittlerweile.
Und wie sieht's in Kanada aus? Wirst du da, ihr seid ja jetzt dort heimisch geworden, um sozusagen, dann ist es für dich nach wie vor the way to go? Geht's irgendwann zurück nach Deutschland, Berlin, Dresden, oder also, kannst du es ja nicht vorstellen gerade?
Wir haben keine Ambition, jetzt in den nächsten Jahren oder so zurückzusiedeln. Das ist einfach, hier ist schön, hier ist die Familie, hier wachsen die Nichten und Neffen auf. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir hergezogen sind, ist, dass wir näher an der Familie sind, in diesen kritischen, prägenden Zeiten für die Kids und so. Wie das jetzt in 10 Jahren aussieht, was weiß ich, kommt ja auch drauf an, wie Podscan läuft. Ne? Also wenn wir uns dann entspannt 3, 4 Eigentumshäuser in diversen Ländern leisten können an dem Moment, dann ist das ja auch alles kein Problem mehr. Den Privatchat wird es wahrscheinlich nicht geben, da sind wir viel zu bodenständig für. Aber wenn man ein bisschen Flexibilität hat, dann sieht das ja anders aus. Aber ich glaube, hier ist schön. Hier haben wir uns jetzt ein Leben gemacht. Ne? In dem Haus, mein Studio ist hier, unser Hund ist hier, die Familie ist hier. Hier ist auch eine Routine drin. Ja? Hier ist auch Ruhe. Also wir sind ja auf dem Dorf mit irgendwie 2000 Einwohnern. Hier gibt es außer dem Zug, der am Tag 3-mal vorbeikommt, nichts an Geräuschen. Da fühlt man sich auch sehr so ebenerdig, so geerdet. Ne? Man kommt hier so sehr, sehr entspannt. Hier wollen wir nicht weg für die nächsten paar Jahre. Aber wie das in 10, 20 Jahren aussieht, was weiß ich. Mal sehen. Aber hier ist schön. Hier ist cool.
Wir können auch das wahrscheinlich öffentlich verfolgen über die nächsten Jahre.
Ja, 100%.
Ich quatsche normal keine 1,5 Stunden mit einem Gast, aber das war jetzt wirklich auch eine lange Reise wieder, obwohl es nur 1,5 Jahre waren, aber es ist viel bei dir passiert. Vielen, vielen Dank für die Offenheit, wie immer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich wünsche dir dann noch einen schönen Nachmittag bei dir in Kanada. Bei uns sitzt halb 11 bald.
Ja, ich werde jetzt an den Rasenmäher springen. Da muss natürlich jetzt der Rasen im hinteren Bereich im Garten gemäht werden. Das mit Eigentum im Haus kommt auch Eigentum Rasen, und da muss man sich leider sehr oft drum kümmern. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir sind ja wirklich überall hingekommen heute. Also das ist immer eine große Freude mit dir. Ich freue mich schon auf 2025, wenn wir dann die nächste Episode, die Fortsetzung Volkgeschichte, ja, besprechen. Mal sehen, was bis dahin alles passiert ist.
Da machst du den Heimwerker-Podcast hier, was du renovierst oder so, weil du hast dann schon verkauft oder so. Mal schauen. Vielen Dank dir. Mach's gut.
Sehen. Danke, danke. Ciao, ciao.
Ja. Ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 85. Wie man hört, haben wir ein bisschen Spaß in der Aufnahme gehabt. Wie immer interessiert mich aber auch Feedback zur Folge. Hast du Fragen an Arvid oder sonstige Themen? Schick mir gerne eine E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. In der nächsten Woche habe ich hoffentlich in Folge 86 für euch den Felix Harz von vivi24.de. Das ist eine Plattform, auf der man Immobilien ohne Provision kaufen kann. Ganz interessante Sache, die vielleicht den Maklermarkt etwas umkrempelt. So, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao.